heute mal wieder außergewöhnliche Geschichten von bemerkenswerten Frauen, von unfassbaren Ereignissen und von uns, Philipp Flieger und Ralf Scholt im Bestzeit Podcast. Ja, wir machen heute Morgen den Contest. Wer hat die rauchigste oder belegteste Stimme? Fragt sich nur, durch was induziert. Also bei mir ist es klar, noch nicht lange genug auf.
Ja, also ich bin auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Stimme ist anders als sonst noch, aber mir geht super, Freunde. Also nicht, dass ihr euch hier Sorgen macht. Also ich fühle mich gesundheitlich tatsächlich auf der Höhe. Ich weiß nicht, warum meine Stimme sich trotzdem ein bisschen anders anhört. Und es liegt auch nicht dran, dass ich irgendwie exzessiv feiern war. Wenn ich eines exzessiv in der letzten Zeit gemacht habe, dann würde ich sagen, ist es nach wie vor Städtehoppen hier in der Bundesrepublik. Also viel NRW zuletzt gehabt, also ja mit Essen, mit dann ja gut Köln noch natürlich
letzte Woche. Moment. Ja gut Köln. Und dann war ich noch in der geilsten Stadt im Westen in Köln. Es war sonnig und herrlich.
Also sonnig und... Also
jetzt kannst du einfach weitersprechen, nicht relativieren.
Die Stadt ist wirklich toll. Es war auch der Anlass dort zu sein, war großartig. Wettertechnisch war noch Luft nach oben. Also das hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie ich das sonst aus den Erzählungen kenne. Also das ist so die
Du hast Clash. Doch gesehen, dass ich gestern wieder stundenlang in der Sonne Rad gefahren bin, oder?
Total. Also der Clash zwischen das, was man so präsentiert bekommt aus der Werbeindustrie, also namentlich von Ralf hier im Podcast immer, und dann der Realitätscheck vor Ort, da muss ich sagen, hat schon eine gewisse Lücke geklafft. Aber es war trotzdem toll. Ich war auf dem Rückweg natürlich noch in Frankfurt bzw. dann Darmstadt, durfte mir mein Gravelbike, finally durfte ich es mir endlich abholen, mein Gravelbike.
Ach, du hast noch nicht drauf gesessen in der freien Wildbahn.
In der freien Wildbahn noch nicht, aber was auch daran liegt, dass ich dann auch das Rad zu Hause bei mir in den Keller gestellt habe und dann kurz drauf schon wieder unterwegs war. Bei Kukuma, Freunde, also das ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ralf hat da ja auch schon anfangs deiner Radlaufbahn sozusagen auch schon Räder bezogen. Die, genau, sind ein kleines, aber feines deutsches Unternehmen und machen ganz tolle Räder. Nicht nur Gravelbikes, natürlich auch klassische Rennräder, machen auch Freizeiträder, E-Bikes, alles Mögliche. Und der Dirk ist da auch jemand, der exzellent beraten kann. Auch mit, also ich habe viel gelernt hier mit Positionen auf einem Sattel und wie viel Zentimeter zwischen Pedal und Scheitelpunkt oben und alles. Wirklich, also viel als Laie schon mal direkt viel Input bekommen und dazugelernt und natürlich hervorragende Fahrräder mit praktisch grenzenlosen individuellen Möglichkeiten, auch wie das aussehen soll. Farblich, ich habe es gehört, ja, halte ich fest, man kann damit Blattgold auch die Logos machen lassen oder sonstige
Sachen drauf machen. Man kann auch sehr dünnes Blattgold auf seinen Steak legen, wie wir ja mal von einem Sportler aus dem Süden der Republik gelernt haben, der Französisch sprach. Also das geht auch alles. Das geht natürlich auch bei Fahrrädern. Bei Fahrrädern geht grundsätzlich, also bei ernstzunehmenden Fahrradschmieden, ja, geht grundsätzlich immer alles. Wenn du das entsprechende Portemonnaie dazu mitbringst, dann geht da immer eine Menge. Ne? Ja. Aber ich war ja tatsächlich ein bisschen neidisch, weil, also meine Räder sehen meistens gebraucht aus, ne? Also zu deutsch dreckig. Und du hast natürlich erstens eine sehr coole Farbe gewählt, da musste ich dich ja erst noch zweimal fragen, was es überhaupt ist, weil die sieht richtig gut aus. Und dann, ja Leute, das ist der absolute Klassiker, ne? Woran erkennt man, dass Philipp, wie soll ich sagen, noch nicht ganz so erfahren ist im Fahrradgeschäft?
Moment, jetzt bin ich gespannt. Also, weißt du, was ich direkt gemacht habe? Ich lerne ja von dir, ich lerne auch ganz viel von Kai Pflaume. Wir haben erstmal die Ventilkappen, habe ich erstmal abgemacht, weil ich mir dachte, das kann ich mir schon mal nicht leisten auf den Fotos. Erstmal mussten die runter, ja. Und dann habe ich schon gelernt, man muss die Gänge so schalten, das hat Dirk mir gesagt, für Fotos, man muss die Gänge so schalten, dass das möglichst gerade ist irgendwie. Das habe ich noch gemacht. Was habe ich noch gelernt?
Also das musst du nicht, vor allem nicht für die Fotos machen, das musst du vor allem machen, wenn du drauf sitzt.
Das ist so
viel wichtiger.
Also es gibt
für die Fotos, so man denkt nur in Insta, Weltklasse.
Ja, scheinbar ist das so, dass du da direkt hier hart gefrontet wirst, wenn du sowas postest, wo dann irgendwie die Übersetzung oder Schaltung irgendwie so komisch ist, dass das irgendwie sehr diagonal wirkt. Das wusste ich davor auch nicht, Freunde, aber habe ich auch direkt gelernt, das darf so nicht sein.
Ja, jetzt, also jedenfalls,
was hast du
entdeckt? Also Leute, ihr müsst sehen, Philipp hat zu Hause, sagen wir mal, eine helle Couch.
Ja, ja, Creme nennt sich also das, glaube ich, ja.
Ja, ne? Und alles, was in Creme ist und Stoff, ist der natürliche Feind eines Fahrrads. Weil am Fahrrad sind immer, selbst an einem sehr neuen Fahrrad, schmierige, ölige Stellen dran, ja, weil die Kette ist bearbeitet. Ich nehme jetzt nicht an, dass du eine gefrozen, gekalkte, keine Ahnung, Kette hast. Hast du nicht, sondern du hast eine ganz normale Kette, wo Fett dran ist. Das stellst du einmal an dein Fahrrad dran, an dein Sofa dran, dann hast du da ein Tattoo dran.
Ich habe das natürlich auf die andere Seite gestellt.
Geil aus. Also das sieht auch geil aus, ja. Aber das bleibt da für immer dran.
Na, ich habe natürlich das ganze, wie nennt sich das, Schaltwerk und Kette ist natürlich auf der rechten Seite und ich habe es natürlich mit der linken Seite kurz angelehnt, bevor
das
ich...
Das macht man natürlich immer, das will man immer machen und das erste Mal, wenn du dann komplett... das Kettenblatt-Tattoo an deiner rechten Wade hast, dann machst du ein Foto und schickst es mir, okay? Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Wird nicht mehr lange dauern, ihr Lieben.
Ja, nein, also ich,
aber das, das
kann sogar erzählen, warum das so lange gedauert hat, weil ich weiß ja, also unser gemeinsamer Freund Kai Pflaume hat ja auch praktisch im Zwei-Wochen-Takt sich mal gemeldet, wann es denn soweit ist, dass wir eine Runde Radfahren können. Und das lag ja gar nicht an Dirk oder irgendwie an Kurkuma, sondern was inzwischen auch echt crazy ist, muss man sagen, um mal so ein bisschen die globale Perspektive hier reinzuholen. Aufgrund der ganzen Problematiken, sage ich jetzt mal, auch am Ostrand Afrikas, Jemen, whatever, ist es so, dass normalerweise, also die Rahmen an sich, jeder Rahmen, ich glaube, es gibt fast keinen Radhersteller mehr, wo die Rahmen nicht aus China kommen. Also das ist, glaube ich, nimm Canyon, nimm wen du willst. Die werden natürlich in Deutschland dann montiert und zusammengebaut etc. Aber auf jeden Fall kommen die natürlich üblicherweise mit einem Schiff. Und das ist üblicherweise früher durch den Suezkanal gefahren. Aber momentan fährt da nicht mehr so viel durch, weil natürlich keiner Bock hat, sich irgendwo von Drohnen, whatever, oder Piraten irgendwie malträtieren zu lassen. Das heißt, das wird dann irgendwo da am, weiß ich gar nicht, Indien oder da unten an Ostafrika, in der sichereren Zone, wird das dann umgeschifft und dann fahren die einmal komplett um die Südspitze Afrikas rum. Das dauert natürlich, wie man sich leicht ausrechnen kann, ein bisschen länger. Und deswegen gab es da bei vielen großen Lieferverzug, weil... das sich jetzt auch nicht kurzfristig hat kompensieren lassen. Es gibt wohl die Möglichkeit noch, man kann mit einem Zug durch Russland durch. Das ist auch eine Option. Nur aktuell Russland, wissen wir auch, Russland und Ukraine, auch eher ein bisschen schwierig alles so. Und sonst natürlich fliegen, aber da braucht man ja kein BWL-Genie sein, um sich ausrechnen zu können, dass wenn du alle deine Utensilien, die du brauchst, fliegen lässt, dass dann das beim Endverbraucher zwangsläufig irgendwann ankommen muss.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also das ist natürlich jetzt nicht nur für Fahrer, das ist für sehr, sehr viele andere Dinge. Und ich habe das Gefühl, wenn das jetzt tatsächlich mit den Zöllen losgeht, ja, wie der außergewöhnliche Mensch, der bald ins Weiße Haus einziehen wird, der angekündigt hat gestern, dann wird
der das orangene Mensch,
noch,
oder?
Ja, der orangene Mensch, dann wird das alles noch viel, viel schlimmer. Ja. Lass uns mal eine etwas positivere globale Perspektive einnehmen. Ja, also bevor wir mit einer ganz erstaunlich. Wir waren ja sprachlos während unseres Gesprächs teilweise mit Valeria, weil das schon eine ganz besondere Reise ist. Ja, so mag sie das, glaube ich, gerne auch formulieren und so würde ich das auch gerne formulieren. Eine besondere Reise durch die Sportwelten. Da könnt ihr euch schon echt drauf freuen. Und ich bin jetzt diese Woche auf eine ganz besondere Reise einer anderen ganz außergewöhnlichen, aber in diesem Fall Läuferin gestoßen. Jenny Simpson, ja, die kennt Philipp noch aus seiner aktiven Zeit, weil das eben auch eine herausragende Bahnläuferin über 1500 Meter war. So, die hat sich dann in den letzten Jahren ein bisschen auf die Straße verlagert, wie man das so macht, wenn man ein bisschen reifer, vernünftiger und verrückter wird, so wie du auch. Ja. Und hat dann eine kleine, also als Profiläuferin wollte sie eine Abschiedsparty machen. Mhm. Ja, dann hat sie sich gedacht, okay, wen lade ich alles ein? Und dann sind es am Ende 54.000 geworden, weil sie New York Marathon gelaufen ist. Also diesem Jahr New York Marathon gelaufen, das sollte Ende ihrer Profikarriere sein, oder ist das Ende ihrer Profikarriere. So, da ist sie jetzt nochmal gelaufen, eine 2:31, ist 18. geworden. Das ist jetzt für den Kurs ein sehr... sehr ordentliches Ergebnis. Ne? Wunderbar, dann Abschiedsfoto gemacht mit ihrem Typ zusammen. Ja? Jason heißt der. Und die haben halt ein Projekt, das sie, glaube ich, jetzt noch nicht so lange betreiben. Ich hatte das noch nicht so gesehen, aber das klang schon sehr ausgeschlafen. Run USA. Das heißt, die beiden laufen praktisch durch verschiedene Teile der USA und erkunden da für ihre Gemeinde die USA. Dann aber hatte sie noch einen etwas entfernteren Plan, ja, der hatte mit der Zahl 7 zu tun. Es soll Menschen geben, die ebenfalls mit der Zahl 7 ein bisschen in ihrem Kopf jonglieren. Da handelt es sich ja bei den World Marathon Majors, die ja bald 9 sein werden oder noch mehr, I don't know, das wird ja wöchentlich mehr. Ja. Aber jetzt schon mal die kleine Frage an dich. Ich kannte das nicht. Kennst du The Great World Race? Er denkt nach,
Ich
er denkt
glaube
nach.
nicht. Ich weiß nicht, ob, also ich kann mit dem Titel momentan nicht so viel anfangen. Ich weiß, aber es gibt ein Format, vielleicht ist das auch was ganz anderes, aber ich weiß, dass Ryan Hall, manche mögen ihn noch kennen, auch sehr herausragender amerikanischer Marathonläufer gewesen, der hat irgendwie nach Karriereende ein Format gemacht, dass er praktisch von, war das in einer Woche? Geht das überhaupt in einer Woche? Ich glaube, das war in einer Woche. In einer Woche alle Kontinente, auf jedem Kontinent einen Marathon läuft. So, warum auch immer. Also, ich meine, wir stellen die Frage nicht. Also, weil man halt einfach das kann, weil
Philipp,
man das
jetzt
machen
mal ganz
kann.
ernsthaft. Diese Frage stelle ich hier seit 4,5 Jahren. Und du und alle ihr hier, ihr sagt mir immer, ey, weil es total geil ist. Und jetzt willst du mir diese Frage
Ja,
stellen.
alleine
Das ist lustig.
in 7 Tagen 7 Marathons ist ja schon krass, aber das dann noch auf jedem Kontinent ist natürlich komplett verrückt. Also, aber das hat er gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob das zusammenhängt.
Also da muss ich natürlich sagen, das zeichnet dich natürlich sehr aus, dass du erstens das kennst und zweitens das auch noch sauber zusammenbringst. Ja? The Great World Race ist Around the World in 7 Days. Also
Alter,
die
das ist
laufen
krass.
tatsächlich 7 Marathons an 7 Tagen auf 7 unterschiedlichen Kontinenten. Da müssen wir gleich ein bisschen nachdenken, weil es ganz so einfach, wie sich das jetzt darstellt, ist das nicht. Ja, aber also sie hatte mit Jason, mit ihrem Typen vor Run USA, eine große Tour USA in 2025. Und The Great World Race hatten sie wohl schon auf dem Schirm für danach. Dann hat sie aber eine Einladung bekommen, hat 2022 nachgedacht und 2 Tage später war sie auf dem Weg nach Afrika.
Krass.
Ja? So, aber in Afrika ging es nicht los, sondern in der Antarktis. Ja, das heißt, den ersten Marathon ist sie in der Antarktis gelaufen. Leute,
Ja, ich sag mal so,
ja,
danach kannst du nur besser werden.
5 Stunden Flug von Südafrika in die Antarktis.
Gottes Willen.
Genau, du schüttelst schon mit dem Kopf. Dann Marathon laufen. Natürlich in dicken Klamotten. Das Problem bei Laufen, wenn es so kalt ist, ist ja, dass du die Bronchien schützen musst, ne?
Ja.
Ja, ne, das ist ja das größte Problem. Also ist sie mit einem Schal gelaufen.
Da, kurze Frage dazu, da denke ich jetzt natürlich schon weiter. Also ist mir klar, so minus, keine Ahnung, was das sind, 10, 20 Grad inhalieren
Ja.
bei auf Dauer, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so geil für die Lunge. Dann macht es natürlich Sinn, dass man so eine Art Tuch oder Maske gibt es auch teilweise von
Ja,
Mund nach nur.
sie hat einen Schal auf Mund und Nase gemacht.
Da wird das aber
Ab.
relativ feucht, ja, durch das Ausatmen. Und ich stelle mir
Ja.
vor, bei den Temperaturen wird das relativ schnell gefrieren.
Ja, das größte Problem ist, dass die Brille, die du aufhast, dann innen
Ah,
drin beschlägt.
ja, auch das,
Ne? Und das
ja.
mit dem Feucht ist ja eher ein Vorteil, weil die Luft in der Antarktis ist auch relativ trocken.
Okay. Aber
Ne?
friert
Also
das nicht
jedenfalls
schnell
ist
zu
sie
dann
da dann
irgendwie?
erstmal. Bitte?
Friert das nicht schnell dann vorne irgendwie
Ja,
zusammen?
kann sein. Also jedenfalls ist sie der Marathon gelaufen. Also sie hat berichtet von diesen Problemen mit Atmen und der Brille.
Krass.
Ja. Ja, war wohl schön, waren schöne Bilder. Ja, also erstmal war davor natürlich ein 14-Stunden-Flug nach Kapstadt. Und immerhin ist sie da 3,31 gelaufen in der Antarktis. Ne? Das ist
Das
ja
ist
schon nicht so
krass.
schlecht.
Das ist krass.
So, und wenn man dann schon mal unterwegs ist, dann läuft man natürlich, also dann fliegt man wieder zurück nach Kapstadt und läuft dann in Kapstadt. Da ist sie mit etlichen Leuten, die sind halt immer so in der Gruppe gelaufen offensichtlich, an der Strandpromenade in Kapstadt gelaufen, Marathon Nummer 2, 3 Stunden 15. So, und dann wird es ja ein bisschen komplizierter, ne? Weil dann musst du ja irgendwo anders hin. Ist das jetzt immer noch da? Ja, das ist, glaube ich, immer noch da. Ah ja, und dann von da aus, ist das jetzt Nummer 3? Das ist Nummer 3. Nach Perth, Australien. Western Australia. Ja, am Swan River, wem das was sagt, dritter Marathon, Perth, Swan River. Schon ganz schön. Sah auch toll aus, Sonnenuntergang und so weiter. So, alleine Da, an dem Punkt weißt du doch schon nicht mehr, wie du heißt, welche Uhrzeit es ist und wann morgen die Sonne auf- oder untergehen könnte, weil du gar keine Ahnung mehr hast, was jetzt gerade abgeht. Der vierte Marathon war dann in Europa. Der war wohl schwierig, weil es so lange gedauert hat, nach Europa zu kommen. Ne? Wohin fliegt man dann nach Europa, wenn man schlau ist? Ja, ich musste auch eine Sekunde drüber nachdenken, aber es liegt natürlich total auf der Hand. Nach Istanbul. Ja, also Istanbul auch Strandpromenade, die sind immer so hin und her gelaufen. Ja, also das war immer so ein bisschen hinher. Ja, und dann läuft man natürlich in Istanbul auf der europäischen Seite, also auf der westlichen Stadtseite. Und am nächsten Tag läuft man ebenfalls in der Türkei auf der östlichen Seite. Verstehst du?
Okay,
Ja,
danke.
zwischendurch war sie dann mit irgend so einem Normatec
Ja, so Recovery Plan.
Regenerationshose, ja, aber wo so eine erste Generation, ja, der Generator war so laut, dass sie nicht schlafen konnte. Und als Abendessen gab es Fritten und Burger. Das ist natürlich schon Weltklasse, ne? Ja, und dann einfach am nächsten Tag, ja, Nummer 5 halt wieder dort, aber dann auf der anderen Seite. Ne? Das ist ja noch vergleich, also das ist erstens klug gedacht natürlich. Ja, dann
Das
Turkish
sind
Airlines ist halt auch eine der Fluglinien, die überall Destinations auf der Welt haben. Ja, ich weiß nicht, ob sie mit denen geflogen sind. Und Istanbul Airport ist ja einer der größten Drehkreuze der Welt.
ja,
Ne? Also
klar.
so zwischen den unterschiedlichen, also das ist, hat sehr viel, macht sehr viel. Ne? Asien war also der fünfte dann. Ja, dann ging es nach Südamerika, nach Kolumbien. Ja, wie sie darauf gekommen sind, weiß ich auch nicht. Wieder irgendwie an einem Wasser hinher. Da war es wohl warm. Völlig überraschend, war es warm in Kolumbien. Absolutely brutal heat, hat sie das überschrieben. Okay, kann man nachvollziehen. Ja. Und damit es danach dann ein bisschen frischer wird, ist sie nach Nord-Miami zum siebten Marathon. Und ist dann in Nord-Miami den siebten Marathon gelaufen. In 5 Stunden 50 dann noch. 5 Stunden 15. Ja, da ist dann halt auch selbst bei einer Profiläuferin mal ein bisschen Ende.
Irgendwann Akku
Ja,
leer und wahrscheinlich auch nicht
aber
ganz kühl.
das ist schon spektakulär.
Ja,
Ja, von
Wahnsinn.
der Antarktis bis Miami über Perth und Istanbul. Chapeau. Also,
Pack
das musst du
dafür mal
erstmal machen.
deinen Koffer erstmal.
Ja,
Da brauchst du für alle
ich glaube es.
Klimazonen, wirklich für alle
Ach so, ja, mit den
Extreme was.
Klimazonen, okay, ja,
Ja.
aber also letztlich, also ich würde mir jetzt vorstellen, das ist so, als würdest du in Trainingslager in die Höhe fahren. Da musst du ja auch drauf gefasst sein, dass es mal kalt wird.
Ja.
Ja. Aber
Kann man
Hardcore,
machen zum
ne?
Karriereende mal noch.
Absolut, ne? Gut, dann kümmern wir uns um. Also, nee, wir müssen ja noch. Müssen wir jetzt noch Düsseldorf besprechen? Ne, das machen wir nächste Woche, oder?
Das machen wir
Da
nächste
passiert.
Woche in
Ja, ja. Ja,
ausführlicherem
aber das lohnt sich
Format.
dann mehr. Vielleicht wissen wir dann auch noch mehr, als wir jetzt wissen. Ja, also
Genau.
da passiert irgendwas lauftechnisch mit einem neu gestalteten Club was. Und vielleicht können wir da nächste Woche schon ein bisschen mehr Hintergründe noch zupacken, als das jetzt publiziert ist. Müssen wir jetzt nicht huddeln, ne? Geht jetzt auch in eine andere Richtung. Ja, wir sind jetzt gerade bei den starken Frauen. Da machen wir jetzt auch mit einer sehr, sehr coolen, starken Frau weiter. Ja.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Und auch Karriereende ist eigentlich auch der perfekte Anknüpfungspunkt. Wobei das ja bei Valeria dann in anderer Form in neue Sportkarrieren gemündet hat. Und du hast es eingangs schon gesagt, es war für mich auch im Rückblick, ich habe echt nochmal ein, zwei Mal drüber nachdenken müssen, ein echt cooles Gespräch von einer ehemaligen, muss man ja sagen, Top- und auch Profifußballerin über Selbstfindung, harte Entscheidungen, neue Wege gehen, Motivation, die Lust drauf, Grenzen auszuloten und so weiter. Und vor allem natürlich auch Spaß am Sport. Und das ja, war wirklich, wirklich extrem spannendes Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass Valeria heute hier ist. Und ich würde sagen, wir leiten am besten jetzt direkt mal über in unser Gespräch mit ihr.
Ja, vielleicht noch eins an der Stelle. Das mache ich als Gesamtwerk zusammen mit meinem anderen Podcast, mit dem Teufelslappen, weil wir haben jetzt schon über Radfahren gesprochen, aber wir werden auch mit der Valeria aus einem bestimmten Grund dann später noch über Radfahren relativ ausführlich sprechen. Und auch für alle, die das Radfahren nicht so interessiert, also so für Philipp und so, ja, also bald, ne? Da geht es noch um ganz andere Sachen, ja, um Überwindungen und um Challenges und Herausforderungen und Rückschläge. Also super spannend, ja, freut euch drauf.
Ja, herzlich willkommen, Valeria, bei uns in unserem kleinen, beschaulichen Ausdauersport-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Herzlich willkommen, wie geht's dir?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut. Der erste Schnee ist da und ja, in dem Fall auch so ein bisschen die Indoor-Saison eingeleitet. Ich freue mich jetzt, die Zeit mit euch zu haben.
Ich dachte jetzt schon direkt Breaking News. Der erste Schnee ist da, Valeria Kleiner ab sofort Langlaufprofi.
Ja, also wenn du sagst Schnee, dann schließe ich jetzt mal da raus, weil ich befinde mich gerade in Köln hier, also da, wo Ralf sonst immer von seinen 25 Grad ganzjährig erzählt. 25 hat es nicht, Junge. Es hat eher 0 Grad heute Morgen, also es ist das zweite Mal, dass ich hier in Köln bin und Ralfs Erzählung hier in unserem Podcast nicht dementsprechend, was er hier immer verbreitet. Es ist,
die Sonne scheint.
Es stimmt.
Halten wir das mal eben fest.
Es stimmt, man kann den Himmel und die Sonne sehen. Ich würde von 20 Grad trotzdem sagen, wir waren ein bisschen entfernt, aber Schnee hat es tatsächlich nicht. Wenn du sagst Schnee, dann vermute ich mal, du kommst eher aus den südlicheren Gefilden. Nimm uns mal mit, wo bist du denn beheimatet, beziehungsweise wo lebst und trainierst du?
Zum einen erstmal, Ralf, vorsichtig, was du sagst. Ich akzeptiere gerne Challenges. Wintersport tatsächlich, da habe ich keine Berührungspunkte. Obwohl ich eben aus dem Süden komme von Deutschland, also in Lindau, zur Grenze Österreich, nahe der Schweiz. Also von dem her, es würde nahe liegen.
Absolut. Also es ist ja ein bisschen auch ein Coming Home gewesen, ja. Also zumindest was den Lebensraum angeht. Aber dazwischen lag doch die weite Welt des ja doch auch durchaus schon großen Sports, ja. Sagen wir mal so, deine erste Karriere war die einer Fußballspielerin. Ja, nimm uns mal mit, wo das angefangen hat, wie das dann weitergegangen ist. Jedenfalls, es ging sehr weit, tatsächlich auch bis in den Westen hinein. Ja, Leverkusen war deine letzte Station als Fußballerin.
Ja, also Fußball ist so meine, sage ich mal, Heimatsportart. Also meine, ja eigentlich auch die, wo ich die Liebe zum Sport allgemein auch entdeckt hatte. Ich habe schon als 7-jähriges Mädchen angefangen, Fußball zu spielen. Einfach ja, weil mein Bruder ja fußballverrückt war, mein Opa fußballverrückt ist. Also da habe ich so meinen Ursprung. 2005 habe ich mein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, also damals U15-Nationalmannschaft. Und 2007 dann auch mein Debüt in der Bundesliga gegeben. Also da hat dann quasi auch meine Karriere begonnen und ja, quasi 10 Jahre dann Fußballerin gewesen, Vollblutfußballerin.
Da muss man sich ja,
ich wollte gerade sagen, da muss man sich ja
als Laie, der ich ja nun bin, ich meine, Ralf kommentiert Fußball regelmäßig, ich würde mal sagen, ganz tief drin bin ich nicht. Man kennt vielleicht ein, zwei Protagonisten, wollte ich schon sagen, auch Protagonistinnen aus dem Fußball, Melanie Leupolz beispielsweise, einfach über die Adidas-Connection sozusagen, dass man sich dann schon mal begegnet ist. Trotzdem bin ich, glaube ich, weit weg davon, tatsächlich so einen richtigen Einblick zu haben. Vielleicht inwiefern sich das ja auch unterscheidet. Ich meine, über männlichen Profifußball, glaube ich, da braucht man jeden Tag nur die Zeitung irgendwo aufschlagen und dann liest man da von irgendwelchen horrenden Gehältern auch außerhalb von den Arabischen Emiraten. Nimm uns mal mit, Profifußball bei den Frauen, was bedeutet das, beziehungsweise, ich meine, da hat sich jetzt auch, glaube ich, schon einiges getan, aber was hat das damals bedeutet?
Es war schon damals so, dass ich davon leben konnte, aber es war jetzt auch nicht
Sportwagen,
das Gehalt.
Einer nach dem anderen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte einen Angestellten, der die warm gefahren hat. Das war dann bei meinen männlichen FC Bayern-Kollegen der Fall. Okay. Ja, kein Scherz. Nee, also ich konnte davon leben, aber natürlich jetzt keine großen Sprünge machen. Das war mir damals aber auch gar nicht so wichtig. Mhm. Weil ich einfach so meinen Traum auch leben konnte in dem Sinn. Aber klar, das hat jetzt einen Riesensprung gemacht. Also die Aufmerksamkeit im Frauenfußball ist so gestiegen und das freut mich auch immer richtig zu sehen, wie die Stadien da voll sind. Und ja, ich glaube, den Mädels geht es auch gut. Also die können sich da jetzt auch zu 100% auf ihren Sport konzentrieren. Also die Entwicklung, ja, ich hoffe, sie geht auch so weiter. Ob sie dann irgendwann mal da endet, wo die Männer jetzt sind, das glaube ich nicht und das hoffe ich auch nicht, weil der Frauenfußball ja doch irgendwie auch so ein bisschen was Familiäres widerspiegelt und gar nicht so diese Summen und dieses ja, Star-Tum irgendwie auch haben sollte, meiner Meinung nach.
Wenn man sich wie ich irgendwann mal intensiver mit Frauenfußball beschäftigt hat, vor allen Dingen in dem Frankfurter Kontext, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Fitnesswerte von Frauen in den Leistungsklassen erstaunlich gut sind und dass das in der Berichterstattung und in der Betrachtung von Fußballerinnen eigentlich nie vorkommt. Ja, sondern im Gegenteil, ja, du kennst da alle negativen Sprüche, die es zu Frauenfußball gibt. Wird eher dann immer so ein Vergleich zu den Männern gezogen, was ja Schwachsinn ist, weil es gibt keinen Wettbewerb, wo Frauen gegen Männer Fußball spielen. Ja? Man würde jetzt ja auch nicht eine 100-Meter-Läuferin mit einem 100-Meter-Läufer vergleichen oder eine Marathonläuferin mit einem Marathonläufer, wobei da interessant ist, wie wenig der Vorsprung für die Besten gegenüber den besten Frauen nur noch ist. Aber tatsächlich ist die körperliche Leistungsfähigkeit beim Frauenfußball überhaupt nicht im Fokus. Hast du irgendeine Idee, warum das so ist?
Gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass man ja immer trotzdem mit den Männern verglichen wird. Man ist nicht, das Spiel ist nicht so schnell, es ist nicht so robust vielleicht. Aber wie er sagt, also man darf das gar nicht vergleichen. Es ist eigentlich eine andere Sportart, weil wir andere Voraussetzungen auch haben. Also ich habe bis zur B-Jugend bei den Jungs gespielt und ab da war es mir einfach nicht mehr möglich. Also die sind so in die Höhe geschossen, die haben sich so schnell entwickelt. Da war ich auf einmal dann der Hänfling. Vorher war es ein bisschen andersrum. Also in dem Sinn, man kann das und darf es auch gar nicht vergleichen. Das ist nicht gerecht.
Und dann nimm uns noch mal mit, was die Trainingsbelastung und den Fokus auch immer im Training angeht. Wie viel habt ihr trainiert? Ich meine, du hast ja dann nicht nur erfolgreich in den Juniorenabteilungen gespielt, sondern wenn ich das richtig weiß, du warst fast immer Kapitänin auch in den Juniorenbereichen, ja, bis U20. Nimm uns mal mit, was das bedeutet, wenn man noch eine schulische Ausbildung macht, ja, in der entsprechenden Ligamannschaft spielt und dann noch Nationalmannschaft spielt. Was ist so eine Befassung? Wie viel trainiert ihr? Wie viel von deinem Leben hat das halt ausgemacht?
Also es hat sich schon alles darum gedreht, das alles organisatorisch unter einen Hut zu bekommen. Klar, ich hatte da auch immer Hilfe. Also gerade in Freiburg, als ich angefangen hatte, war ich auf einem Sportinternat. Also uns wurden Nachhilfelehrer zur Verfügung gestellt. Das war einfach nur dann die Herausforderung, das alles auch wahrzunehmen. Also man ist ja da auch so ein bisschen, sage ich mal, in der rebellischeren Zeit und denkt, hey, ich gehe jetzt lieber Fußball spielen. Aber im Grunde hatte man schon so seine Hilfestellungen, auch in der Nationalmannschaft, wenn wir lange auf Reisen waren. Ich glaube, wir waren ja 4 Wochen auf Neuseeland. Da hatten wir auch Lehrer mit dabei und quasi haben von der Schule auch Hausaufgaben mitbekommen. Also es wurde schon sehr gut gemacht, dass wir quasi parallel diese zwei Standbeine machen können. Klar wurde es dann immer mal wieder schwierig, wenn man sagt, okay, Ligaspiele, Abitur schreiben, da musste man sich teilweise entscheiden. Also ich habe mich damals dann entschieden, ich lasse zwei Spiele aus, ich bin nicht leistungsfähig, weil ich einfach meinen Kopf so beim Abitur habe, dann habe ich mich dafür entschieden. Also so musste man es für sich dann schon auch so ab und zu die Wege finden, um ja auch seine schulische Ausbildung zum Beispiel fertig zu machen.
Vor allem,
Also die
ja, wenn ich da kurz angreifen darf, weil die Geschichten kenne ich schon auch noch so ein bisschen. Ich glaube, da ist ja auch ein großer Unterschied, finde ich, zum ja, was heißt Profifußball Männer. Das geht ja heute schon teilweise los, dass da irgendwelche 15-Jährigen unter Vertrag genommen werden und sowas für horrendes Geld. Aber ich glaube, da habe ich schon häufiger gehört von Leuten, die selber entweder Spieler waren oder Leuten, die direkt damit zusammenarbeiten. Also klar, bei Adidas kenne ich jetzt auch ja durchaus ein paar Leute aus dem Sportmarketing, die sich mit Fußball befassen und die erzählen natürlich schon auch teilweise interessante Geschichten. Also dass ja praktisch durch dieses vermeintliche Abnehmen, also man nimmt den Spielern so viel ab wie möglich, dass sie sich auf den Sport konzentrieren können, dass sie ja schon sehr stark zu so einer Unselbstständigkeit auch ein bisschen erzogen werden. Und zum Beispiel auch Robin Gosens, der bei uns ja auch schon im Podcast war, der sieht ja vieles in dieser Industrie ja durchaus kritisch, der beispielsweise parallel auch noch studiert hat Psychologie, weil es ihn auch privat einfach interessiert und er so gemeint hat, es gibt auch viel außerhalb von Fußball, was wichtig ist. Das ist ja bei euch Frauen eigentlich ja immer schon anders gewesen, teilweise wahrscheinlich aus der, ich sag mal in Anführungszeichen, aus der Not heraus, dass ihr nicht schon in jungen Jahren Millionen verdient, sodass man ja immer irgendwo eine Berufsausbildung verfolgen und anstreben musste, aber gleichzeitig vielleicht dadurch auch irgendwie einen Blick fürs normale Leben behalten haben, oder? Also ich meine, wie hast du das empfunden? Ich meine, das ist vielleicht auch ein perspektivisches Ding, vielleicht in der Situation mit 16, 17, 18, vielleicht hätte man gerne mehr Freiheit für Fußball gehabt, aber wahrscheinlich jetzt rückblickend denkst du dir vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass man irgendwie auch mal ein Studium und alles gemacht hat und halt eine normale Welt auch kennengelernt hat.
Also ich glaube, die normale Welt gab es auch bei uns nicht. Es war von vornherein klar, dass man eigenständiger sein möchte oder dass man auf jeden Fall seine Ausbildung braucht und auch machen möchte. Also das stand jetzt auch gar nie zur Debatte. Ich weiß auch aus meinen Fußballerkreisen niemanden, der daran irgendwie gesagt hat, ich setz alles auf eine Karte. Also das war bei uns einfach klar, dass es nicht funktioniert. Und so hat man halt dann schon, sag ich mal, so gehaushaltet. Also einmal finanziell und das andere einfach, dass man, wir haben auch sehr viel trainiert, teilweise genauso viel wie die Männer, nur wir haben halt einfach noch sehr viel Fokus auf die schulische Ausbildung gelegt.
Ja, ja.
Aber jetzt in den Abiturzeiten, sag ich mal, da hatte man schon auch so seine Sonderstellung. Also wie gesagt, ich durfte morgens immer zum Training. Wir hatten zweimal, dreimal die Woche Vormittagstraining. Da war ich einfach nie da. Also an sich kann ich Spanisch, aber ich kann kein Spanisch. man musste einfach auch irgendwo Dinge dann einfach auch hinten runterfallen lassen, um jetzt in dem Sport aber auch einfach erfolgreich zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das komplette Abitur halt Bravour durchgezogen habe, sondern da sind schon auch hier und da einfach Kompromisse dann eingegangen worden. Also weil ich natürlich auch diese Sportlerin bin, da diese Chance da zu sehen, Nationalmannschaft zu spielen und Weltmeisterschaften, da ist, ja, in dem Alter, da denkt man halt eher in die Richtung als jetzt an die guten Noten.
Ja, letztlich ist das Abitur ja auch nur ein Jodeldiplom, das einem den Einstieg ermöglicht. Klar, es gibt das ein oder andere Fach, wo man einen Schnitt braucht. Klar, das ist natürlich so. Aber letztlich, wie viel von dem, was wir alle in der Schule an Stoff, jetzt an reinem Stoff, ne, nicht also an den Lern- oder Lehrprozessen vermittelt bekommen haben, aber am reinen Stoff benötigen und benutzen wir in den Jahren danach. Ja, das sind ja doch dann Sachen, die man sich im Studium wieder neu aneignet. Das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ich verstehe, dass Eltern das anders sehen und anders sehen wollen und können. Das verstehe ich sehr gut. Oder soziales Umfeld, wie auch immer. Auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gesagt, das sind ja dann die großen Träume, die natürlich dann halt auch in einem wachsen, ja, je weiter man kommt, je weiter man in den Klassen nach oben steigt. Und die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat ja dann immer auch so ein, in einer Phase, wo die Männer nicht erfolgreich waren, ja, und das war ja auch die Phase, in der du halt aktiv warst, da war das ja Weltspitze, ja, da war das ja gleichbedeutend mit Weltspitze. Ne? Da war klar, dass man, wenn man in diesem Bereich sich weiterentwickeln kann, dann zur Weltspitze gehören kann in seinem Sport. Das sind natürlich dann die Träume, die dann da logischerweise wachsen. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du besonders gut laufen kannst in deinem Sport?
Also auf jeden Fall erst, nachdem ich aufgehört habe mit Fußballspielen. Also, weil, also Laufen ohne Ball war echt immer eine Qual. Also das hat man halt dann
in der Vorbereitung so mal gemacht. Du wärst schon immer die gewesen, die drei Runden mehr gelaufen wäre, weil es ihr Spaß macht. Oder morgens schon mal ein halbes Stündchen vorm Frühstück.
Ja, mit dem Ball schon. Aber ich würde jetzt, bin selten auf die Idee gekommen, jetzt einfach joggen zu gehen. Also klar, wir hatten ja auch unsere Trainingspläne und ja, auch die Wintervorbereitung, da war Laufen mit dabei. Aber das war, also 10 Kilometer, eigentlich selten, würde ich sagen. Also man ist die im Spiel gelaufen, aber halt eben ganz anders. Also man hatte die Antritte, die Zweikämpfe, da ist man jetzt nicht einfach am Stück in einem Tempo 10 Kilometer gelaufen. Das habe ich dann eben quasi erst für mich entdeckt, als ich mit dem Fußball aufgehört habe und irgendwie so ein bisschen meinen Bewegungsdrang stillen musste.
Aber dann umso
Das ist.
bemerkenswerter, weil man kennt ja manchmal die Geschichten von, ja, auch von Fußballern. Oft steht es ja dann von Fußballern, nehmen wir es mal Arjen Robben, der jetzt irgendwie Marathons auch rennt, oder Ralf, helf mir schnell hier, Berlin-Marathon, wen haben wir da jetzt schon öfters gesehen? Wohnt, glaube ich, sogar auch in Berlin und macht ja auch ganz verrückte Bergläufe und so.
Ach so, André
Ja,
Schürrle.
genau, André Schürrle und so. Also es gibt ja ein
Ja.
paar, die.
Das ist ein bisschen Selbstfindung, habe ich das Gefühl, ja.
Ja, kann auch sein. Vielleicht, aber vielleicht gibt es ja auch tatsächlich Fußballer, die denen jetzt laufen. Ja, natürlich macht ihnen Fußball mehr Spaß, aber vielleicht ist es irgendwie so schon irgendwie ganz angenehm finden oder okay finden. Oder zum Beispiel Robin Gosens hat ja auch in seiner Offseason mal einen Triathlon gemacht oder sowas. Also, ich glaube, weiß nicht, eine Sprintdistanz oder sowas, aber trotzdem, anyway. Also, ich kenne jetzt nicht so viele, die so gesagt haben, privat, ach so, ja klar, habe ich jetzt Lust drauf. Deswegen denkt man ja automatisch, das ist ja dann irgendwo schon in denen drin, auch in der aktiven Zeit. Deswegen umso spannender zu hören, dass das bei dir ja gar nicht der Fall war. Wie kam es dann dazu, dass du dir dachtest, nachdem es dir davor ja eigentlich nicht so viel Freude bereitet hat während des Fußballtrainings, Mensch, du jetzt Laufschuhe anziehen, rausgehen, hätte ich jetzt doch Bock irgendwie. Oder gab es da, oder vielleicht hat dich auch jemand mitgeschleift, in Anführungszeichen, weißt du, gesagt hat, komm jetzt, Valeria, wir gehen erstmal eine Runde laufen.
Es ist einfach komplett unkompliziert. Also,
Ja.
Fußball zu spielen, na, da brauche ich einen Ball, da brauche ich vielleicht irgendjemand, der mit mir spielt, da muss ich auf den Fußballplatz gehen. Also,
Stimmt.
und so ziehe ich halt meine Schuhe an und mache halt meinen Sport. Und deswegen, also nach meiner Fußballkarriere habe ich angefangen zu studieren, also schon während dem Fußball, aber dann habe ich nochmal neu gestartet, quasi in München an der LMU. Und ja, da habe ich einfach so für mich entscheiden müssen oder nicht entscheiden, aber erstmal herausfinden müssen, hey, wer bin ich eigentlich außer dieser Fußballerin? Was kann ich eigentlich? Was macht mir noch Spaß? Einfach weil es vorher nie zur Debatte stand, da mal was auszuprobieren. Da war ich so beschäftigt mit meinem Sport, also dem Fußball, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, hey, komm, ich probiere ja laufen, Fahrradfahren, da brauche ich ja auch 2, 3 Stunden dafür.
Ja.
Das war mir irgendwie da gar nicht bewusst, dass ich sowas auch machen kann. Also von dem her erst so im Studium, dass ich dann, okay, hey, laufen kann ich. Ja, mit dem Fahrradfahren, das kannte ich halt auch nur vom Auskurbeln nach einem Spiel auf einem Spinningrad. Habe ich auch angefangen, dass mir einer ein Rennrad geliehen hat, das mir viel zu klein war. Und dann bin ich einfach 100 Kilometer gefahren mit Turnschuh und Fußballklamotten. Also ich sah aus wie heutzutage alle so ganz tight in ihren Bips und ja, aber irgendwie bin ich da so reingestolpert und habe da so Gefallen auch dran gefunden, an neuen Ausprobieren, also Neues auszuprobieren. Ich glaube, das hat mir als Fußballer auch sehr gefehlt, so ein bisschen diesen Horizont erweitern.
Lass uns noch einmal kurz auf deine Fußballkarriere schauen, was die Verletzung angeht, ja, weil das ja auch ein Grund war, dass es da halt eine Brechung gab und einen Bruch gab. Was hat das mit dir gemacht? Was war da, dass deine Karriere als Fußballerin nicht hat weitergehen lassen, dir jetzt aber ermöglicht, Profisport zu treiben?
Ja, das liegt daran, dass ich nicht aufgehört habe wegen meiner körperlichen Verfassung. Also also meine Karriere lief sehr steil bergauf. Also schon eigentlich seit ich eingestiegen bin und hat dann echt einen radikalen Bruch mit dieser Verletzung bekommen. Ich war da 4 Jahre draußen und da ist auch sehr viel schief gegangen und ich muss wirklich emotional leiden. Aber ich habe niemals aufgehört, an diesem Traum Fußball zu spielen, aufgehört. Also da gab es keinen Tag, an dem ich gezweifelt habe. Ich war 7, 8 Stunden in der Reha und habe mich da auf diese Weise quasi auch zugehörig gefühlt oder gesagt, hey, ich leiste hier meine Arbeit, damit ich irgendwann mal wieder auf dem Platz stehen kann. Was mich so ein bisschen gebrochen hat, war dann eher, dass ich mich zurückgekämpft habe. Also gerade, ich bin dann über Umwege nach Leverkusen gekommen. Also ich war erst bei Bayern München, hatte da ein bisschen Eingliederungsschwierigkeiten. Ja, körperlich hat man mir nicht so viel Zeit gegeben, dass ich da wieder auf diesem Level auch einsteigen kann. Dann viele Rückschläge gehabt und ja, in dem Zug dann eben nach Leverkusen, als der Trainer gesagt hatte, hey, ich weiß, was du kannst, ich kenne dich noch von vor 4, 5 Jahren. Ich vertraue dir und das machen wir zusammen. Und mit dieser Aussage hat er mich eigentlich gecatcht, weil ich schon da eigentlich sehr wenig Energie mehr hatte, um ja auch jetzt wieder einen Umzug nach Leverkusen zu machen. Das sind ja schon auch immer sehr Lebenseinschnitte, die man da hat. Und in der Saison in Leverkusen ist einfach auch wieder so viel menschlich schiefgegangen aus Seiten des Vereins, dass ich am Ende der Saison gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich kann diesen Sport für mich nicht mehr ausführen, weil es nicht mehr um den Sport geht. Es geht nicht immer um Leistung. Also sollte oder tut es wahrscheinlich schon hauptsächlich. Aber in meinem Fall hatte ich da ganz blöde Situationen, die mich dazu gebracht haben, aus diesem Fußballgeschäft auszusteigen. Also es war jetzt nicht mein Körper, der gesagt hat, es geht nicht mehr, sondern der war wieder voll da und ich habe das Comeback meines Lebens gegeben. Das werde ich nie vergessen. Aber von der Psyche her habe ich gemerkt, das kann ich so nicht weitermachen. Also habe ich mich quasi für mich entschieden und bin da ausgestiegen.
Das ist ja ein fast noch mutigerer Schritt, als zu sagen, okay, meine Verletzung wird so langsam erst besser. Jetzt ist ein Punkt da, wo ich meinen Sport halt irgendwie an den Nagel hängen muss. Aber wenn man wieder zurückgekommen ist, ja, und ein Comeback gegeben hat und ja wieder auf dem Weg ist, in der Normalität seines Sports auf dem Weg zu sein und dann den Cut zu machen, ist ja eigentlich eine viel stärkere Entscheidung jetzt für dich und dein sportliches, aber natürlich auch dein Leben insgesamt. Wo ging dann die Reise hin? Weil dann stehst du ja erstmal vor einem kompletten Reset.
Ja, also es war sehr schwierig, mich erstmal wiederzufinden. Also eben weil es für mich nur diesen Fußball gab und das halt seit ich Kind bin. Also ich musste mich erstmal wiederfinden. Ich musste erstmal, was will ich überhaupt von meinem Leben? Ich wusste jetzt, was ich nicht mehr will. Also klar hing mein Herz noch immer so an dem Sport und ich habe auch oft gedacht, hätte ich es doch nochmal probiert. Aber im Grunde war ich mir auch immer sicher, das war das Richtige. Aber ich musste erstmal rausfinden, was ich überhaupt will. Will ich studieren oder will ich eine Ausbildung machen oder direkt anfangen, irgendwo zu arbeiten? Was kann ich überhaupt? Also das war tatsächlich so eine Findungsphase, die auch sehr anstrengend war. Also einfach, weil man sich dann sehr viel mit sich selber beschäftigen muss und sehr viel Revue passieren lassen muss, um ja auch da jetzt wieder gute Entscheidungen zu treffen für einen. Und da ich ja im Fußball auch studiert habe, also quasi mein Fernstudium, was eben mit diesen ganzen psychischen Komponenten dann irgendwie gar nicht funktioniert hat bei mir, hatte ich den Wunsch so nach Normalität. Also ich muss einfach jetzt mal ins normale Leben und auch durch die Verletzung habe ich mich ganz oft auch abgekapselt und so das soziale Leben eigentlich ausgeschlagen, dass ich das Bedürfnis hatte, mal wieder ein soziales Umfeld zu haben, wo ich einfach nur die Valeria bin, nicht die Fußballerin, sondern ich kann jetzt eigentlich neu anfangen. Und ja, da hat dann eben das Studium in München gerufen und da war ich dann 3-4 Jahre damit beschäftigt. Aber ich habe eben gemerkt, meine Sportlerin Valeria, die lässt nicht los. Also ich konnte einfach nicht, ich war noch nicht fertig. Und deshalb war jetzt auch nicht die Entscheidung für den Triathlon, okay, jetzt mache ich Triathlon, sondern das war auch so eine Findungsphase, wie ich vorhin sagte. Ich habe angefangen zu laufen, okay, Fahrradfahren, okay, mit Schwimmen hatte ich damals noch gar nichts zu tun.
Kann ich nachvollziehen.
kann ich jetzt auch wieder nachvollziehen. also es war eine sehr emotionale Wiederfindungsphase von mir selber, also die aber auch über Jahre gedauert hat. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja, das ist ganz spannend. Fährst du immer noch in Fußballklamotten und mit Turnschuhen oder hast du inzwischen sportartengerechte Kleidung? Nein, Quatsch, hast du natürlich. Aber trotzdem ist das ja ein solcher Schritt, den kenne ich nirgendwo her. Ja? Es gibt ja die Beispiele, keine Ahnung, vorher irgendeine andere Ausdauersportart gemacht. Also klassisch ja eine der Sportarten, die im Triathlon unterwegs sind, dass man Schwimmer war oder Leichtathlet oder Radfahrer. Oder dass man in einem anderen Ausdauersport unterwegs war. Wie bist du denn dann bitte schön auf Triathlon gekommen und vor allen Dingen auf die Idee, nee, jetzt werde ich auch noch Profi-Sportlerin?
Ja, die Idee hatte ich nicht. Es war mal nicht von Anfang an. Ich bin da einfach irgendwie so reingerutscht. Also wie gesagt, ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe dann auch noch in den Unimannschaften, also gerade wieder angefangen, Fußball zu spielen, also mit Jungs. Das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Also ich habe auch sogar mit den ganzen Jungs aus meiner Kindheit zusammengespielt. Das war vom Studium her, sie waren im Master, ich im Bachelor. Und dann waren wir quasi in der Unimannschaft wieder zusammen. Und das war einfach Ja, das hat mir so ein bisschen mich erleichtert. Also so diesen Übergang wieder zu haben in den einfach nur Spaß haben am Sport. Und durch diese Gruppen, wo ich da reingekommen bin, da waren halt manche, die haben schon mal einen Triathlon gemacht. Und na, ich dachte, warum nicht? Probiere ich halt auch einfach mal aus. Das Wasser war kalt, das war eine Sprintdistanz. Ich habe einen Neo angehabt, der mir viel zu groß war. Ich wusste zu
Oh
dem
Gott.
Zeitpunkt nicht, dass es echt schlimm ist, einen zu großen Neo anzuhaben. Ich bin Brust geschwommen, eben auf einem geliehenen Rad gefahren und gut, laufen war dann nicht so schwierig, aber ich habe die Sprintdistanz gewonnen. Also, das war dann irgendwie für mich so, oh.
Mit einem Segelboot als Neo,
Ja.
das ist ja unfassbar. Mit Brustschwimmen,
Ja,
das ist
also.
schon crazy, ja.
Ich habe mich da nicht dafür entschieden. Das war einfach okay. Das hat aber Spaß gemacht und haben wir nochmal eingemacht. Irgendwie hat es dann aber in mir so gedacht, ich könnte es ja einfach mal auch mit ein bisschen mehr Training probieren, einfach mal versuchen, schwimmen zu lernen. Also ich konnte Brustschwimmen, aber aufgrund dieser Knieoperationen nicht so richtig. Also ich musste kraulen lernen. Ich konnte das einfach nicht. Und ja, so habe ich mich einfach so an die einzelnen Sportarten mal so ein bisschen rangewagt und im Grunde dann 2018, Ende 2018, einfach mal eine Mitteldistanz gemacht. Also quasi alles zusammengepackt und einfach gemacht. Und das hat richtig gut funktioniert. Und da habe ich einfach gedacht, hey, warum probiere ich es nicht noch gezielter? Mit noch ein bisschen mehr Fokus drauf oder ja, mit einem Trainer, der mich dann vielleicht auch in den einzelnen Disziplinen da weiterbringen kann. Aber auch da hatte ich nicht den Gedanken, hey, jetzt werde ich Profi. Das kam dann im Laufe der Zeit, weil ich dann die Altersklasse gewonnen hatte, auch die Championship da in Samorin voll gut abgeschnitten habe und nochmal durch einen Trainerwechsel hat er gesagt, hey, ich trainiere dich jetzt schon noch ein Jahr in der Altersklasse, aber Ziel muss schon sein, dass du dann ein Profi bist, also dass du auch die Profilizenz ziehst. Und naja, ich habe mir auch da nicht so viel dabei gedacht, dazu, ja, wenn er mich da sieht, den Ehrgeiz habe ich und warum nicht? Da hatte ich aber noch nicht auf dem Schirm, was das alles so drumherum bedeutet. Also sprich, das ganze Material und diese Zeit. Und ja, da bin ich einfach so ein bisschen reingerutscht, aber habe auch die Herausforderung gern angenommen, mich da auszuprobieren. Also klar, während dem Studium kann man das immer noch ein bisschen besser machen. Als es dann mit dem Arbeiten anfing, wurde es natürlich zeitlich schon noch ein bisschen schwieriger. Aber auch da, ich habe es als Herausforderung gesehen und irgendwie war es dann Teil von meinem Leben, plötzlich.
Also was ich jetzt schon mal spannend finde, ist, und das habe ich zumindest so verstanden, den Einstieg in sozusagen den Triathlon oder deine ersten Wettkämpfe, wo du dich ausprobiert hast, da hast du dich komplett selbst gecoacht erstmal noch?
Ja, also genau, ich habe einfach im Fitnessstudio, da war noch ein Pool mit dabei, da habe ich einfach mal angefangen zu schwimmen, habe mir einfach ein bisschen Feedback geholt von allen anderen, die mit mir da die Bahnen gezogen haben. Also ich konnte tatsächlich keine 25 Meter schwimmen. Und das hat mir dann so Spaß gemacht, dann auch meine Entwicklung zu sehen, dass ich auch wissen wollte, wie es ist, wenn mir jemand dabei hilft, also wenn man mich coacht. Und da die Sprünge zu sehen, das macht natürlich dann Riesenlaune. Wenn man so quasi in eine neue Sportart kommt, sind die Sprünge immer groß. Das hat mir gut getan.
Genau, dieses Entwicklungspotenzial, was plötzlich wieder vor einem liegt, ist, glaube ich, sehr aufregend, also im besten Sinne. Du tauchst da was ein. Ich glaube, beim Triathlon hast du ja sehr noch den besonderen Umstand, dass es halt drei verschiedene Sportarten sind, wo du dann jeweils für sich ja auch Fortschritte erzielen kannst. Das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass das natürlich dann irgendwo sich auch verselbstständigt und extrem motivierend ist. Du hast es vorhin im Nebensatz angedeutet, in dem Zuge, wo du dich dann noch, sagen wir mal, professioneller mit einem Trainer auf Wettkämpfe vorbereitet hast und auch da die Erfolge sich dann eingestellt haben, hast du aber auch relativ schnell gemerkt, dass ganz viele andere Dinge damit einhergehen, neben der reinen Trainingszeit auch Material, Reisen, Buchen wahrscheinlich auch und all diese Dinge. Das wiederum kanntest du ja wahrscheinlich aus deiner Zeit als Leistungssportlerin im Fußball nicht, ne? Weil da wurde ja sowas wahrscheinlich vom Verein üblicherweise abgedeckt, dass ihr irgendwo euch wahrscheinlich in einen Reisebus gesetzt habt und dann wart ihr irgendwo beim Spiel und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon auch eine Menge mehr Aufwand, was so, ich sag jetzt mal, wir bleiben einfach mal beim Ausdauersport, was so Ausdauersportarten wie Triathlon zusätzlich noch mit sich bringen, oder?
Auf jeden Fall. Also, das sage ich auch immer, das war der größte Unterschied in diesen Sportarten für mich, dass man als Fußballerin so ja, geleitet wurde auch und uns wurden die Zugtickets zugeschickt, hier setz dich rein, wir holen dich dort ab. Also hier deine Tasche, deine neuen Sachen, Das war ja Luxus pur. Und jetzt ist das wirklich dann so gewesen, dass man sich um alles selber kümmern muss, darf, würde ich fast sagen. Also ich war noch nie unselbstständig, aber klar, war es neu, sich jetzt um diese ganzen Dinge selbst zu kümmern, das alles einordnen zu können, Prioritäten zu setzen, ja, und einzuordnen auch für sich selber. Das ist mir dann aber auch erst ein bisschen später aufgefallen, dass ich sage, hey, krass, was mache ich hier eigentlich? Ich bin irgendwie, ja, ich suche Sponsoren, ich mache Social Media, ich bin ja auch Athletin. Also ich hatte so viele Rollen auf einmal intus, dass ich teilweise echt ein bisschen, also das bringt einen schon auch ein bisschen an seine Grenzen. Gerade weil man eben so frisch ist und zu diesen, das ist Crashkurs Triathlon gewesen. Ich habe echt von jetzt auf gleich so viel gelernt. Das muss man erstmal verarbeiten können. Also der Körper sowieso, diese ganzen langen Strecken und diese langen Trainingseinheiten, das kannte ich ja aus dem Fußball nicht. Das ist viel Taktik, dann mal wieder Techniktraining. Also das ist nie so belastend für den Körper wie jetzt ein Triathlon-Alltag. Also von daher, ich bin sehr selbstständig geworden, aber auch schon durch das Studium. Also da ja, bin ich jetzt nicht quasi auf dem Hintern gefallen, sondern das hat sich dann schon ganz gut auch bei mir eingependelt.
Also es ist ja auf jeden Fall deutlich zu erkennen, dass du ein unfassbares Sportherz hast. Jetzt gar nicht von der Leistungsfähigkeit, sondern von der Einstellung her, ja. Und das mit der Challenge, das hast du ja kurz so angedeutet nach meinem Spaß mit dem Skilanglauf. Aber wenn man dir jetzt so zuhört in deiner weiteren Karriere, und wir sind jetzt ja noch erst bei Part 2 of 3, ja, das ist halt schon dieser unglaubliche innere Drang, was zu machen, Sport zu machen, sich zu bewegen, sich selbst herauszufordern. Was ist das in dir, was dich da so treibt?
Ja, also nach dem Fußball kann ich es jetzt gar nicht so definieren, weil da war es jetzt erstmal nicht so dieser Leistungsgedanke. Da war es erstmal nur dieses, ich probiere was Neues aus und ich habe viele neue Leute kennengelernt. Und also das war eher so dieses das Eintauchen in was Unbekanntes und auch mich selber wieder ein bisschen neu zu definieren eigentlich. Und erst nach und nach kam halt dann wieder so dieser Leistungsgedanke, in dem man merkt, hey, ich kann das ja auch. Und klar, Sport, das ist bei mir. Da springe ich sofort auf. Bin da einfach, ja, ich würde sagen, das ist so ein Teil von mir, dass ich das auch immer in meinem Leben auch so integrieren möchte. Nicht einfach nach der Arbeit mal eine Runde joggen gehen, sondern irgendwie ist das noch immer so ein wichtiger Part für mich. Auch in meiner Entwicklung finde ich immer, da lerne ich so viel, das kann ich in einem normalen Berufsleben vielleicht gar nicht erlangen. So Charaktereigenschaften zum Beispiel. Also ich sehe das auch für mich einfach als Person sehr wertvoll, diesen Sportpart immer noch zu haben.
Da muss Philipp kurz drüber
Nee,
nachdenken.
also
Ja.
ich, nein, total. Also ich kann mich da sehr in vielen Dingen sehr relaten. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie du es dann geschafft hast, weil wir natürlich durchaus auch schon hier immer wieder Gäste aus dem Triathlon-Bereich hatten, die allerdings in aller Regel ja schon Vollprofi waren, also sprich, die sich irgendwo schon dahin entwickelt haben, dass sie von ihrem Sport leben können und die natürlich nur ihren Profialltag kennen. Bei dir ist es ja alles ein bisschen anders vom Aufbau jetzt gewesen, also quasi Quereinsteigerin gewesen, rein aus Leidenschaft, aus Neugier am Sport, dann irgendwann aber gemerkt, du kannst das ganz gut, dann irgendwann doch wieder so in diese Leistungssport Schiene ein bisschen abgedriftet, positiv gemeint, und dann aber festgestellt, das ist nun doch auch relativ viel Training. Da kannst du uns gerne auch gleich nochmal einen kleinen Einblick geben, was das am Ende beim Triathlon dann auch bei dir bedeutet hat, zeitlicher Aufwand pro Woche. Und du hast ja schon angedeutet, du hast ja dann auch nach deinem Studium einen Berufseinstieg vorgenommen sozusagen. Auch wenn du da erzählen magst, was oder wie du das da gemacht hast. Wie war das? Also hast du einen Vollzeitjob gehabt plus noch X Stunden trainiert. Das ist ja dann schon im Triathlon relativ schnell recht stressig, sage ich jetzt mal, das in eine normale Arbeitswoche mit unterzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Pensum war oder lag dann schon so bei 22 bis 25 Stunden die Woche.
Das ist schon krass.
Das ist sehr krass. Also es hat sich natürlich auch so ein bisschen, also am Anfang, als ich das für mich gemacht hatte, war das natürlich nicht so. Da kam ich niemals auf diese Stunden. Ich glaube, auch heute wäre das dann so, wenn man sagt, trainiere 20 Stunden, da würde ich mir echt schwer tun, mir das selber auch irgendwie so zusammenzuschustern. Also es war schon viel, aber auch ich habe das genossen, einfach viel Sport machen zu können. Als ich in den Beruf eingestiegen bin, war das von vornherein klar, dass ich das mitbringe. Also ich war da auch immer so offen und habe gesagt, ich möchte beides integrieren. Und wenn der Arbeitgeber dann bereit dazu war, dann hat es in der Regel ja auch immer funktioniert. Also ich habe nicht 100%, sondern 70 gearbeitet. Und bei einer Sportmarke, also Skinfit damals. Ich wurde dann quasi auch ihre Athletin. So hat sich das alles so ein bisschen ja, gefügt immer. Also ich hatte dann aber auch immer eher diese zwei Bereiche. Also der soziale Bereich ist immer ein bisschen hinten runtergefallen, wobei man den sich ja auch im Training holt. Also man hat dann auch seine Trainingsgruppen und dann fühlt sich das jetzt auch nicht an, als würde man da großartig verzichten. Aber es war schon die Herausforderung, den Beruf und auch dort gut sein zu wollen und zu sein und eben diesen Sport auch so ausüben zu können, dass man auf Profi-Ebene da auch mitspielen kann. Ich habe mir da nie angemaßt zu sagen, hey, ich bin genauso gut wie eine Anne Haug, die das schon ihr Leben lang macht, wenn sie in ein Fußballstadion einläuft und auf einmal mit der deutschen Nationalmannschaft spielen müsste, dann würde sie wahrscheinlich auch stolpern, so ein bisschen. Also
Ja, ganz sicher,
das musste ich mir dann auch immer ein bisschen bewusst machen, dass ich Quereinsteigerin bin, dass ich jetzt von mir auch nicht diese riesen Dinge erwarten kann, aber dieser Ehrgeiz in mir hat es teilweise schon getan. Der hat sich natürlich immer verglichen, auch in diesen Sphären, wo man dann auch unterwegs war. Ja, also alles in allem war es schon viel Input für den Körper, aber auch für den Kopf, also für das Mentale, da sich immer richtig einzuordnen und ja, die Realität auch nicht zu verlieren.
Gut, du hast natürlich auch einen sehr erfahrenen Trainer gehabt mit Utz Brenner, der ja weiß, was es heißt, im Triathlonsport unterwegs zu sein. Er ist aber eigentlich ja auch more or less Quereinsteiger, weil er auch aus einem ganz anderen Bereich kommt. Ja, ja auch erst einen sehr intensiven und sehr anstrengenden Job hatte, ja, damals bei IBM. Und dann ja geschwenkt hat und sich mit Triathlon und mit Coaching auseinandergesetzt hat. Dann hattest du plötzlich einen Coach für dich. Wie war das denn, dass du einen halt, wenn man aus dem Mannschaftssport kommt, ist das ja anders. Aber so hat man dann jemanden, der, also dem man zumindest permanent diese Rückmeldung geben kann. Musstest du das erstmal lernen, dich da so zu committen und einzulassen?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr hofiert gefühlt, wenn man auf einmal einen Trainer nur für sich hat. Ja, auch ständig quasi rückfragen kann, wenn es Fragen gibt. Und bei mir gab es sehr, sehr viele Fragen. Also da Hut ab an Utz, der mich da echt gut aufgenommen hat und auch in die Szene da reingebracht hat. Aber ich glaube, er hat auch schon immer so ein bisschen mein Talent gesehen oder wo er anknüpfen kann. Also er wusste, ich weiß, was es bedeutet, Profisport zu machen. Also ich musste das nicht erst mal lernen, okay, wie verhalte ich mich oder wie, sondern Ernährung, ja, Schlafen. Also da habe ich einfach schon so viel mitgebracht an eigenem Wissen oder Erfahrungen, dass das eigentlich schon mal für ihn auch wichtig war, dass er mit mir da gleich einsteigen kann. Also da musste er nicht mehr groß aufholen. Auch das Koordinative, was ich mitgebracht habe vom Fußball, das hat auch er erkannt, dass er mit mir da ziemlich schnell gute Erfolge leisten kann. Also beim Schwimmen, er hat mir da einfach von den Übungen her oder auch wenn er mich quasi gesehen hat, einfach so gut coachen können, dass, weil ich koordinativ das einfach umsetzen kann. Vom Fußball habe ich das mitgebracht. Also er hat gesehen, was ich mitbringe als Person und auch eben körperlich und hat das dann super quasi trainiert und eben immer in Rücksprache mit mir. Das hat mir schon gut gefallen, dass ich auch sagen kann, hey, boah, heute echt nicht, ich kann nicht. Oder nächste Woche habe ich dies und dies und dies. Und das plant er mir ein. Das kannte ich nicht, aber es hat sich gut angefühlt, da auch einfach
Wie,
gefragt zu werden.
ja, klar. Wie war das dann für dich? Also, weil, wenn man Schwimmen so spät erst gelernt hat, ist das ja eine spezielle Situation. Ja? Und wenn man bei einem kleinen Triathlon schwimmt, da kann man eben auch Brustschwimmen. Da gibt es genug andere, die auch mit zu großem oder keinem Neo durch die Gegend schwimmen oder Brustschwimmen müssen, weil das ja die Ausprobierstrecken sind. Ja? Wie war es aber dann für dich, als du das erste Mal in einem Profifeld schwimmen musstest? Weil da geht es anders zur Sache, ne? Da gibt es keine Gefangenen mehr. Wie hast du dann Schwimmen, Radfahren und Laufen erlebt?
Also ich fand es furchtbar. Also schon aber auch in diesen Age-Group-Zeiten. Also ich meine, da sind wir
Ja,
dann
okay.
teilweise ja auch noch mit den Männern im Wasser gewesen.
Ah,
Das war echt
ja.
immer, also ich weiß, da habe ich immer gedacht, was mache ich hier eigentlich? Also muss ich das echt tun? Brauche ich das? Es waren immer so diese halbe Stunde Schrecken. Und bei den
An der
Profis.
Stelle muss Philipp jetzt mal weghören,
Ich
weil
wollte
wir
gerade
wollen
sagen,
ihn ja
das
immer noch mal zu einem
bekräftigt
Triathlon bewegen,
oder
ja.
bestärkt auf jeden Fall meine, wie soll ich sagen, Anti-Haltung, dass man tatsächlich das Schwimmen an einem Triathlon irgendwie enjoyen kann. Es klingt immer für mich wie Massenschlägerei im Wasser, wenn man da die verschiedenen Schilderungen sich irgendwie hier anhören darf.
Ja, so fühlt sich's auch an. Also klar, ich habe es gelernt im Becken. Da weiß ich, wo die Kacheln sind. Da habe ich ja keine Gefahr. Aber dann in einem Freigewässer, die Orientierung, klar, die vielen Menschen. Bei den Profifrauen war es dann natürlich ein kleineres Starterfeld. Aber auch da, die gehen ja ab wie, ich weiß nicht. Also ich dachte, wow, scheiße. Also da, ich kam da echt immer als Letztes aus dem Wasser und dann auch immer schwierig, dann so ein Rennen auch für sich zu gestalten, wenn man eigentlich nur hinterherfährt und nur hinterherläuft. Aber auch da gewöhnt man sich ja dran und muss man sich dran gewöhnen, wenn man das machen möchte. Und ja, ich habe es einfach gemacht, habe es immer als Herausforderung gesehen, dachte, hey, du hast auch schon andere Sachen in deinem Leben geschafft, da ist doch jetzt diese 1,9 Kilometer ein Kinkerlitz. Also so habe ich halt versucht, mich da irgendwie das zu relativieren für mich. Und ich habe es dann auch schon teilweise geschafft, mit der zweiten Schwimmgruppe aus dem Wasser zu kommen. Also da zeigt sich halt, dass man einfach auch ein bisschen Mut haben muss oder einfach vielleicht auch gar nicht so viel drüber nachdenken darf, was man da gerade tut.
Und was würdest du sagen, was ist deine zur damaligen Zeit, klar, Schwimmen dann auch peu à peu Fortschritte gemacht, trotzdem, was war da zu der Zeit deine favorisierte Disziplin innerhalb von den dreien? War es damals noch Laufen oder war es vielleicht auch Radfahren schon?
An sich war also Laufen einfach auch da das Unkomplizierteste. Also im Training, egal wo. Im Wettkampf. Das Radfahren hat mir schon auch immer sehr viel Spaß gemacht. Allerdings kamen ja dann die Komponenten dazu mit Aerodynamik. Und das hat mich so gestresst, dass man da einfach ganz, ganz viel rein investieren muss, um diese Watteinsparungen zu haben, wie es eben das ganze andere Feld um sich herum hat. Also anfangs dachte ich, das mache ich nicht. Aerodynamik brauche ich nicht. Da fahre ich lieber 20 Watt mehr.
Gut, aber
Aber was 20 Watt
da hast du
überhaupt?
natürlich den falschen Trainer für, ne? Weil das ist ja das
Ja.
Steckenpferd von uns, ja.
Genau. Ja, aber auch da ist immer das angegangen und hat sehr viel Zeit gekostet, auch Geld. Aber das ja, war dann einfach so ein Part, der musste sein. Das wusste ich, habe ich dann auch gemacht, aber das hat mir nie so gut gefallen an dem Sport, dass es halt ganz viel an dem Material auch hängt, wie gut man ist oder ja, wie viel Zeit. Ja, was für Kontakte hat man auch, dass man so Aerotests machen kann und, und.
Ja.
Also, das fand ich irgendwie immer schade, dass ich nicht einfach kann und dann zeigen kann, was ich kann, sondern dass es da ganz viele andere Komponenten gibt, die einen besser machen lassen. Sei es der Neo, sei es, also da gibt es ja so viel. Die richtigen Laufschuhe. Also, das war eine Stellschraube, die hat mir immer nicht so Spaß gemacht und nicht so gut gefallen. Ich wäre immer lieber, ich trainiere und versuche da meine Leistung zu optimieren. Ja, von dem her, jetzt komme ich zurück auf deine Frage. Radfahren habe ich sehr gern gemacht, aber das Thema Aerodynamik und so, das hat mir schon immer Schwierigkeiten bereitet.
Dann war es aber ja leider so, dass du nicht immer das zeigen konntest, was du eigentlich im Training drauf hattest, ja, weil du im Rennen dann häufiger Probleme hattest mit Übelkeit und mit Problemen halt mit dem Magen-Darm-Trakt. Nimm uns mal mit, was das mit dir gemacht hat und was das halt auch dann mit dem Spaß am Sport macht.
Das war wirklich komisch. Also ich habe es im Training eigentlich nie gehabt. Also da hatten wir auch intensive Einheiten, aber halt nie diese Intensität, wie ich es im Triathlon hatte. Gepaart mit der Nervosität, die ich einfach grundsätzlich dann auch verspürt hatte, war das, glaube ich, eine Kombi, die ist mir auf den Magen geschlagen. Also teilweise schon nach dem Schwimmen, dass ich mit Krämpfen ausgestiegen bin, also aus dem Wasser ausgestiegen bin, und so gar nicht meine Leistung auf dem Rad zeigen konnte. Dann kam ich zum Laufen und ja, es ist halt alles einfach hochgekommen, was ich versucht hatte, mich zu verpflegen. Also ich habe da auch ganz viel ausprobiert, aber ich bin nicht so richtig auf den Trichter gekommen, was mir da fehlt oder wie ich das angehen kann. Und ja, natürlich macht das was mit mir, wenn man nicht zeigen kann oder für sich selber auch einfach nicht auf die Straße bringen kann, was man ja für was man ja trainiert. Und irgendwie sind ja Platzierungen oder Zeiten auch irgendwie die Rechtfertigung, dass man es machen kann. Und das hat mir dann als Bestätigung immer so ein bisschen gefehlt. Also das ist deine Frage, oder? Wie, was das mit mir gemacht
Ja,
hat.
klar,
Ja,
ja, klar,
genau.
ja, klar.
Ja, also es war auch da wieder eher dann ein Up and Down der Gefühle. Und auch, es hat mir sehr viel Energie gekostet, mich immer wieder an die Startlinie zu stellen, mit dem Wissen, klappt es dieses Mal oder klappt es nicht? Ja, immer diese Unsicherheit auch zu haben. Und in den meisten Fällen hat es nicht geklappt. Wenn es geklappt hat, dann war es gut. Aber das ist natürlich auch nicht die Art Sport, die ich machen möchte. Ich möchte ja mit Spaß und befreit diese Wettkämpfe auch machen.
Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass du deinen sportlichen Schwerpunkt nochmal in eine, nicht, ich wollte es gerade sagen, ganz andere Richtung verlagert hast. Ganz anders ist es nicht, aber sagen wir mal, auf einen der drei Teilbereiche anderweitig fokussiert hast. Wie kam das?
Das kam tatsächlich daraus, dass eben dieses letzte Profijahr so schwierig war, dass ich alles versucht hatte und das auch so an meine Nerven und an meine Energie gezehrt hat. Es ist natürlich auch viel Aufwand, immer zu den Rennen zu fahren und am Ende kommst du mit nichts nach Hause.
Ja.
Also damit meine ich nicht mal eine gute Platzierung, sondern wenn man nicht mal mehr gefinisht hat. Und das hat mir so wehgetan, dass ich irgendwie, ja, am Ende der Saison, ich habe es immer und immer, immer wieder versucht und es hat mir nicht mehr so diesen Spaß bereitet. Also ich habe meine Verbesserung dann auch nicht mehr so gesehen oder einfach, es hat mich nicht befriedigt. Und dann hatte ich einfach mal gesagt, okay, ich probiere aus, die einzelnen Sportarten. An was liegt es denn? Liegt es vielleicht beim Laufen, dass es mir da dann unwohl geht? Aber es hat auch funktioniert. Also so die einzelnen Disziplinen, das war super. Ich bin dann Halbmarathon gelaufen, auch meinen ersten eigentlich, allein, also ohne vorher zu schwimmen oder zu laufen.
Ja,
Das war auch
ist auch nicht schlechter, ne?
ist eine coole Erfahrung
Ja.
irgendwie, wenn man weiß, ich habe frische Beine. Ja. Und so hatte ich dann zum Glück zum Ende der Saison einfach auch noch ein paar Erfolgserlebnisse für mich, aber dann eben auch die Entscheidung, ziehe ich nochmal die Profilizenz, mache ich weiter oder muss ich mich einfach davon trennen. Und da habe ich dann noch nicht mal darüber nachgedacht, okay, was mache ich jetzt? Also ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, kein Fußball, dann Triathlon, dann das, sondern ich sehe es alles nach meinem Fußball eher als Reise an. Also ich habe das jetzt ausprobiert mit dem Triathlon und es hat mir lange Zeit sehr viel Spaß gemacht, bis dann eben diese Probleme immer aufgetaucht sind und habe das dann als Reise gesehen, zu sehen, okay, der Radsport, da habe ich eigentlich so viel Potenzial auch und das macht mir so viel Spaß. Ich fahre jetzt einfach mal Rad, nur Rad. Und da habe ich auch bei dem Riderman mitgemacht und bin auch gleich in den Top 10 gelandet. Also ich habe mich da eigentlich wohl gefühlt, einfach nur, weil ich nur Rad fahren musste und nicht noch vorher dieses ganze Gedöns, sage ich mal, hatte. Es war so ein schöner Tag, weil es einfach so unkompliziert war. Und ja, hinzu kam das zu diesem Jahr, dass mein Opa dann auch schwer krank geworden ist und er so ja, er ist einfach so mein Lieblingsmensch gewesen, auch so von Fußball an war er immer meine Begleitperson, hat mich auch immer überall hingefahren und das hat dann auch sehr viel Energie gekostet dieses Jahr, das quasi parallel auch noch zu machen, so diese Sorge um einen Menschen zu haben, und er ist dann im Dezember auch verstorben. Und das hat mir komplett den Stecker gezogen. Also ich hatte nicht mehr die Energie, überhaupt über Triathlon nachzudenken. Über was könnte ich noch ändern, was muss ich noch tun. Das war einfach nicht mehr da. Und zu dem Zeitpunkt war dann einfach für mich, okay, Sport tut mir so gut. Also ich brauche einfach irgendwie einen Filter oder um meine Emotionen da auch, um klarzukommen, dass ich dann einfach halt mit dem Radsport so weitergemacht habe. Nicht jetzt zu sagen, ich werde jetzt Radprofi, auf keinen Fall. Also da hat sich dann schon mein Shift geändert, dass ich jetzt nicht mehr der Profi sein muss oder möchte, sondern ich möchte einfach Spaß haben an dem Sport und da einfach meine Leidenschaft reinstecken, aber nicht mit dem Ziel, dass ich irgendwann in der Eliteklasse Tour de France fahre. Also die Energie hatte ich nicht zu Beginn der Saison und dann war es einfach an mir zu sehen, hey, ich lasse mich jetzt einfach treiben und ich vertraue darauf, dass sich mein Weg so weiterführt und habe dann eben auch da im Radsport viel ausprobiert, also eben Straßenrennen gefahren. Ich hatte einen bösen Sturz, dann dachte ich, oh, Naja, brauche ich eigentlich nicht. Habe dann mal Gravel-Rennen ausprobiert, Crossen ausprobiert. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, warum mich irgendwo reinquälen, wenn ich doch einfach Spaß an dieser Sache habe. Und so bin ich dann jetzt einfach im Radsport gelandet oder beim Graveln würde ich mich jetzt fast schon eher sehen. Und da
Lass
hatte
uns doch
ich
mal,
die.
lass uns doch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil diese Intermezzo-Phase, nenne ich sie mal, interessiert mich nochmal. Du kamst aus dem Triathlon-Training, da hat man natürlich einfach ja physisch eine hohe Leistungsfähigkeit, ne? Und klar, wenn man sich dann an die Startlinie von einem Lauf stellt, dann ist man dort logischerweise relativ weit vorne unterwegs, weil so viel Aufwand betreiben halt auch Läuferinnen und Läufer in der Regel ja nicht. Ja, das heißt, du kannst dir schon vorstellen, dass man relativ weit vorne landet. Wenn man dann aber so wie du, wenn ich richtig weiß, auch noch beim Heimatrennen, ne, war Lindau-Marathon, oder?
Genau.
Ja, dann erfolgreich ist, war das nicht auch eine Idee zu sagen, so jetzt laufe ich nur
Nee, weil ich mich selber nicht als Läuferin sehe. Also ich habe mir
noch?
da schon
Okay.
immer eher schwer getan, ja, gute Zeiten zu haben. Ich bin relativ schwer, sag ich mal, auch schon immer für eine Triathletin gewesen, irgendwie von meiner Körperkonstitution her. Dass ich glaube, also rein für die Gelenke und so weiter. Für mich, diese Adaption, Läuferin zu sein, ist, glaube ich, körperlich nicht gut für mich. Also ich habe sehr steife Sprunggelenke von der Fußballkarriere.
Ja, okay,
Das wurde durch das Schwimmen leider nicht besser. Aber ich glaube, dass für mich Radsport oder Radfahren einfach am besten für den Körper auch ist. Also ich habe dann mit dem Laufen, das mache ich immer noch, das bauen wir in den Trainingsplan mit ein, aber nicht, dass ich sage, ich könnte da Langstrecken abschrubben, das ganze, die ganze Woche über. Das würde, glaube ich, bei mir nicht gut gehen.
und ja, wobei, da kommen wir ja gleich nochmal zu, als Ausgleich zum Radtraining. Weil du stellst dich ja dann doch schon mal hin und sagst, ach, jetzt muss ich nochmal eben 2 Stündchen laufen gehen oder 1 Stündchen laufen gehen. Das ist ja dann doch irgendwie entstanden, irgendwo auf deinem Weg, ja, dass du das ja als deinen Relief-Sport siehst.
Ja, das Gute ist jetzt dadurch, dass ich Triathlon kann, also dass ich die drei Sportarten kann, habe ich
Ja.
natürlich auch die Möglichkeit, laufen zu gehen.
Hm.
Kann ich auch, wir gehen auch immer noch schwimmen. Also ich habe quasi die Möglichkeit zu trainieren, aber sehr abwechslungsreich zu trainieren. Also ich sitze jetzt auch nicht nur auf dem Rad, sondern das finde ich das Coole, dass ich ja auch viel Krafttraining machen kann. Also das ist für mich sehr, ist ein bisschen lockerer geworden im Umgang. Ich kann sagen, ich habe Schwimmen auf dem Plan. Gestern zum Beispiel, ich konnte nicht ins Wasser gehen. Ich stand davor und dachte, oh, ich habe immer mehr so ein bisschen eine Abneigung bekommen gegen Pooltraining. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht und bin laufen gegangen. Und für meinen Trainer ist es viel wertvoller, dass ich Sachen mache, die mir dann auch Spaß machen und die ich in dem Moment auch fühle. Also das haben wir jetzt in der Zeit, in diesem Jahr, sage ich mal, auch viel beachtet bei mir, dass ich einfach diese Leichtigkeit habe zum Sport. Ja.
Also an der Stelle
Also da habe ich mich gerade total gesehen. In
kann
der
Philipp
Schilderung
total
von
gesehen,
Vanessa, das ist genau
ja,
mein Ding. Ich stehe am Becken und denke mir, also ich würde es gern wollen, aber ich kann es einfach nicht. Also da sehe ich mich total drin.
und dann einfach entspannt ein Stündchen laufen
Genau,
gehen, ne? Das
genau.
siehst du auch
Ja,
komplett, ne? Das
absolut.
haben wir
Da bin
gedacht,
ich
ja.
ganz dabei. Tatsächlich, Gravelbike, wenn die Folge rauskommt, habe ich meins ja dann auch abgeholt. Tatsächlich, wenn wir die Folge heute aufnehmen, bin ich ja noch in Köln und auf dem Heimweg werde ich in Darmstadt einen Stopp machen und bei Kukuma mein Gravelbike abholen. Also, das wird sicherlich zukünftig bei mir auch eine Rolle spielen, sozusagen. Auch neue Sportarten zu entdecken, das finde ich total spannend. Valera, ich habe rausgehört, beziehungsweise in meinen Vorrecherchen, glaube ich, rausgelesen. Du wohnst aber jetzt nicht mehr in München, sondern bist zurück in die eigentliche Heimat wieder gezogen, oder? Ja,
Genau,
genau.
ich bin
Und
wieder
dann muss ich natürlich
in
sagen,
Lindau.
München ist sicherlich per se auch nicht das schlechteste Gebiet, kommt natürlich darauf an, wo man in der Stadt wohnt, aber so mit Richtung Süden zum Radfahren natürlich ganz, ganz nice sicherlich. Allerdings so Bodensee, Dreiländereck ist ja für Radfahren auch nicht ganz verkehrt.
Das ist wunderschön. Also, ich bin jetzt
Ja,
schon seit 2020 wieder zurück und also das war auch mit dem Triathlon perfekt. Also ich bin im Bodensee schwimmen gegangen. Also da hatte ich die perfekten Bedingungen. Also auch jetzt, ich kann bergig fahren, ich kann flach fahren, hügelig. Also ich bin Im Paradies.
Und ja, was das angeht, natürlich auf jeden Fall. Ich habe deine Karriere bis jetzt im Radsport einigermaßen verfolgt. Und du hast es schon gesagt, du hast dann da natürlich auch ein paar Erfahrungen gemacht, die jetzt, sagen wir mal, wenn man von außen drauf guckt oder erstmal anfängt mit Radfahren, dann klingt das alles erstmal ziemlich geil. Man ist natürlich relativ schnell unterwegs im Vergleich zum Laufen. Man kann viel mehr sehen, erleben auf dem Rad, ja, kann sich unterschiedlich bewegen. Also ob ich jetzt Straße, Gravel oder Mountainbike fahre, da sind ja doch große Unterschiede, aber eben ja auch sehr abwechslungsreiche Unterschiede. Aber ein Rennen zu bestreiten, ist halt wirklich eine andere Kiste. Und vor allen Dingen dann auch ambitioniert Rennen zu fahren, das ist schon mal eine andere Kiste. Da kommt dann halt schon auch wieder dieser Moment, den ich vorhin beim Schwimmen erahnt hatte. Wenn man beim Straßenrennen steht, da passiert was anderes. Da ist man dann, glaube ich, auch sehr viel stärker mit dem beschäftigt, was um einen rum passiert, als mit dem einfach treten, ziehen, treten, ziehen. Nimm uns mal mit, wie war das da bei deinem ersten Rennen? Ja? Was war das für ein Erlebnis und was hat das auch mit dir für die nächsten Geschichten dann gemacht?
Ja, also das war natürlich schon sehr spannend, teilweise auch beängstigend, muss ich sagen. Also ich habe eine Zeit lang auch viel mit Jungs trainiert, also war mit Jungs unterwegs und da bin ich es gewohnt gewesen, einfach Windschatten zu fahren. Also sprich dieses eng auf eng, aber in so einem Pulk zu fahren, das war schon, also mein erstes Rennen im März, das war schon krass. Also da war die Jugend auch noch mit dabei, die waren, also Jungs noch mit dabei, die waren außer Rand und Band und da habe ich echt geschluckt und bin quasi erstmal, okay, fahrt ihr mal, ich fahre hinterher. Also im großen Abstand. Vorne sind die Stürze passiert, ich habe mir gedacht, okay, macht ruhig. Also ich habe mir das echt erstmal anschauen müssen und bin das Rennen dann für mich alleine gefahren auf Vollzug. Hatte auch Spaß, aber ich musste mich da schon erstmal auch dran gewöhnen, an dieses Eng-Eng und die stupsen dich an, wenn sie irgendwo durch wollen. Und also es war schon irre. Die ersten Rennen. Beim Graveln habe ich es eben nicht so empfunden. Da entzerrt sich es relativ schnell. Da sind dann die Wege auf einmal schmal, dann auf einmal hast du kleinere Krüppchen. Also deswegen glaube ich, taugt mir das auch mehr, weil ich nicht dieses 40 oder mehr Frauenfeld um mich rum habe, wo ich mich erstmal sortieren muss und auch taktisch irgendwie sehen muss, okay, die reißen aus, da muss ich jetzt irgendwie von da hinten nach da vorne. Das kenne ich nicht, das kann ich auch noch nicht. Deswegen sehe ich mich da auch gar nicht mehr so in diesem Pulk fahren. Eben, ich habe es erwähnt, ich hatte den Sturz. Das geht so schnell und du liegst da und du kannst nichts machen. Und das fand ich auch einfach nicht cool, dass man da
Nee.
selber auch, ja, dass man selber auch gar nicht Schuld haben muss, sondern es, ja, es passiert. Und deswegen habe ich beim Graveln da so ein bisschen ein besseres Gefühl. Also ich weiß, ich falle auch nicht weniger schmerzhaft vielleicht, aber ich habe nicht die Geschwindigkeiten wie bei einem Straßenrennen. Ich habe noch ein bisschen mehr also die technische Komponente drin und ja, es ist nicht so dieser 40, 70 Frau-Pulk, sondern es entzerrt sich. Also klar, aber ich habe auch da meine Erfahrungen sammeln müssen und mich auch immer wohler fühlen müssen mit der Zeit. Und auch da habe ich mir weniger Gedanken immer gemacht um die Platzierungen, sondern das kam dann da einfach, weil ich mich wohler gefühlt habe. Also ich habe auch meine Top 20-Ergebnisse, sogar mal ein 11. Platz in Singen, das auch echt hochkarätig besetzt war. Und bei der Gravel-WM in Belgien war ich dabei, bin ich auch im Mittelfeld gelandet. Also da fühle ich mich einfach echt wohl mit der Zeit. Das sehe ich mich.
Also das sagst du jetzt so nebenbei, ja. Das ist natürlich ein Riesenschritt, den du da gemacht hast, ja, in einen ja doch dann einfach anderen Sport, ja. Na klar, du bringst ja jetzt eine physische Leistungsfähigkeit mit, aber das ist ja eben auch nur ein Teil des Radfahrens, ja, weil da sind so viele Komponenten dabei. Und wer jetzt von euch noch nicht den Unterschied selber mal erlebt hat von Straßenfahren, Gravelfahren, Mountainbikefahren, das sind eigentlich auch nochmal alles unterschiedliche Welten, weil anderes Handling von dem Rad erfordert wird. Man sitzt ja auch jeweils anders auf dem Rad drauf. Ja? Die Geometrie ist anders und so weiter und so weiter. Es sind andere Pedalsysteme, es sind andere Reifen und so weiter. Ja? Also das ist schon spannend. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Sport, der Das ist ja jetzt nicht nur Radfahren, sondern es sind alles unterschiedliche Disziplinen. Also es ist wieder eine Vielfalt, ja. Das sind ja auch irgendwie immer so Punkte, die dich auch reizen, ne? Dass du immer noch mal da rechts gucken kannst und links gucken kannst in deinem Sport.
Ja, erstmal danke. Es tut mir gut, das mal von außen halt zu hören, dass ich einen riesen Schritt mache, weil ich sehe es manchmal
Ja,
gar nicht.
absolut.
Ich denke mir immer so, ja, also auch als du gefragt hattest mit dem Podcast, ich dachte mir, okay, also interessant, also was ist interessanter? Also ich muss es manchmal mich selber so ein bisschen auch von außen betrachten, was ich da eigentlich mache, weil ja, wenn ich so drinstecke, dann fühle ich es halt einfach nur, würde ich sagen. Und
Ja,
jetzt habe ich deine
das ist
Frage
ja so eine
vergessen.
Menge, was du da, das ist gar nicht, das ist alles gut. Ich finde das ganz spannend. Also da auch spannend, dass du das so erlebst. Ja, weil von außen drauf geguckt ist das erstmal eine ganz außergewöhnliche Sportlerkarriere oder Sportlerinnenkarriere.
Ja, und ich selber sehe mich einfach nur am Machen. Also, ja, also ich finde, der Fußball war meine Karriere. Und alles, was danach kommt, war eher so ein Finden und ein Ausprobieren und auch irgendwie das Privileg zu haben, das auch so machen zu können. Also, dass ich Triathlon machen darf, dass ich jetzt aber auch Radsport machen kann, also dass mein Körper das mitmacht und ich halt selber auch noch so die Freude daran habe. Das sehe ich eher. Ja, teilweise aber auch immer am Ende des Jahres muss man sagen, okay, was ist eigentlich passiert? Also ich habe ganz vergessen, dass ich eigentlich 2 Wochen in Norwegen war. Das ist mir sowas von entfallen, weil irgendwie das Jahr so viel Erlebnisse waren, dass ich ja das manchmal gar nicht mehr einordnen kann.
Ja, ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Siehst du dich jetzt denn schon angekommen oder ist es weit, bleibt es die Reise?
Ich bin angekommen.
Ah, okay, das ist ja schon mal schön zu hören, ja. Also,
Ja.
ich meine, klar, Radfahren gibt es bestimmt noch viel zu entdecken. Wie viele Jahre bist du jetzt, sag ich mal, so, dass du dich voll aufs Radfahren konzentrierst?
Dieses Jahr. Also
Dieses
ich habe
Jahr. Ja, dann
dieses
hast du
Jahr
ja
angefangen.
vermutlich, also ist zwar schön, wenn du dich grundsätzlich bei deiner Sportart angekommen fühlst, aber ich glaube, dann hast du ja trotzdem noch wahnsinnig viel an, vielleicht müssen ja nicht nur Rennen sein, auch du wirst ja wahrscheinlich trotzdem noch ab und an vielleicht auch in so eine Art Trainingslager oder sowas fahren mit dem Radverein, sagt man Radclub, wie sagt man denn da, wo du wahrscheinlich viel hier regional trainierst, oder?
Ja, also ich bin angekommen in meinem Sport, also in meinem Radsport. Da möchte ich jetzt auch bleiben und mich weiter ausprobieren. Also das werde ich nie aufhören, ne? Weil das einfach, ja, sonst wäre es ja langweilig, wenn ich jetzt sage, ich mache nur das. Und auch im Graveln gibt es ganz viel noch zu erleben. Da gibt es ja die ganzen Langstrecken, da gibt es ja auch mehr Etappenrennen. Das kann man ja alles mal ausprobieren. Und das, ja, habe ich so auch vor, aber ich möchte natürlich auch einfach besser werden. Gehört auch zu der Reise noch dazu, dass ich ja noch nicht ja, mein Potenzial voll ausgeschöpft habe. Wie gesagt, da gibt es ja noch so viele Facetten, die ich noch vielleicht noch gar nicht weiß oder wo ich ja besser werden könnte. Also das möchte ich machen, aber eben ja mit Freude. Also ich habe jetzt auch einen neuen Trainer seit diesem Jahr und der kümmert sich um mein Training und ich darf halt einfach erleben, finde ich. So fühlt sich das an. Und klar, Trainingslager gehört dazu. Ich habe auch mein erstes Höhentrainingslager gemacht dieses Jahr und
Wo war
war
das?
ganz in Livigno.
Ah, stark. Livigno ist nicht so weit weg von St. Moritz. Ich war früher oft in St. Moritz im Trainingslager. Ich weiß aber auch, dass viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Livigno bevorzugen und dass das wohl auch wunderschön sein soll. Nicht nur zum Laufen, auch zum Radfahren.
Ja, es war mega schön. Es gab dann zwar schon den ersten Schnee und ich musste indoor sogar fahren, aber
Oh.
Es war trotzdem irgendwie ein cooles Feeling, das mal machen zu dürfen, weil klar, auch damals die ganzen Triathlon-Profis, die waren ja andauernd in St. Moritz
Ja.
oder wo. Das hatte ich damals ja noch gar nicht angefangen, solche Stellschrauben zu drehen. Und da war ich auch gespannt drauf, wie sich das bei mir dann auswirkt. Und ja, es war ein cooles Gefühl, auf einmal nochmal so einen Step zu machen. Also da gibt es eben noch ganz viel, was man machen kann und was ja auch Freude bereitet und jetzt kein Zwang ist.
Ja.
Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich das ja alles auch selber entscheide und nach
Genießen
Gefühl da
kannst.
auch mehr genau genießen kann.
Gravel-Rennen erfordern schon auch Mut, ja. Warst du immer ein mutiger Mensch oder bist du ein mutiger Mensch?
Also ich denke, so mein Werdegang zeigt ja, dass ich mutig bin. Also
Ja.
auch Ich glaube, ich musste schon als Kind sehr mutig sein immer. Und ja, die mutigste Entscheidung war, aus dem Fußball auszusteigen. Und ich bin sehr mutig, aber ich bin auch vorsichtiger geworden. Also
Es kommt leider mit dem Alter ein bisschen, ja.
ja, genau.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt zunächst pauschal erstmal Nein sagen würde, sondern ich bin schon auch ein lebensfreudiger Mensch und eben probierfreudiger Mensch, würde ich mich jetzt schon auch als mutig bezeichnen.
Das Einzige, was du sicher jetzt nicht losgeworden bist, also weniger drumrum und Technik und Zeug, was man mitnehmen kann und haben kann, ist es ja natürlich nicht mehr im Radsport, ne?
Aber es ist weniger geworden, auf jeden Fall. Und
Ich
mein
glaube
Opa.
dir kein Wort. Wie viele Räder hast du? Das ist die Lieblingsfrage, die Nicht-Radsportler Radsportlern
Da kann
stellen.
man sich auch drin verlieren, glaube ich.
Ja, und weißt du was? Und die meisten antworten entweder nicht oder falsch.
Ja. Oder einfach nur ja.
Philipp, du weißt ja, wie viele Räder man braucht, ne?
N plus 1 wahrscheinlich.
Ja,
Ja.
here we go. In dem Status bist du ja jetzt, ne? Zum Ausstrahlung dieser Folge bist du ja schon N plus 1.
Richtig, da bin ich schon N plus 1 und ja, mal gucken. Bei uns ist ja zumindest, kann ich jetzt als Ausrede für mich vorschieben noch, der Keller ist begrenzt. Ich kann jetzt nicht unendlich viele Räder anhäufen. Wahrscheinlich müsste ich dann irgendwelche anderen verkaufen. Das ist zumindest der Schutz, den ich mir selber noch so visuell vorstelle, zumindest. Aber
Tja, Valeria, wie sollen wir es ihm jetzt sagen, dass da so ganz
kann
viele
man im
andere
Wohnzimmer
Möglichkeiten
dekorativ an die
sind?
Wand hängen oder sonst
Here we
irgendwie.
go.
Genau.
Ja.
Es wird kommen, du wirst kreativ werden.
Da,
Und ich sage immer, be besser haben als brauchen.
das, da sehe ich mich grundlegend eigentlich auch in der Aussage. Ja.
Sag mal, wenn wir schon dabei sind, was brauchst du denn jetzt so noch fürs nächste Jahr? Was hast du vor? Oder lässt es auf dich zukommen und machst noch keine Saisonplanung?
Also ich habe diese Saison also viel diese UCI-Rennen bestritten, also Gravel-Rennen. Ich habe sogar auch ein Straßenrennen, das von Radrace, das sagt euch bestimmt auch was, in Sonthofen.
Mir schon, ja.
Das war auch mega cool. Also das überlege ich mir vielleicht dann auch als einziges Straßenrennen noch zu machen im Team. Aber ansonsten wird es auf jeden Fall beim Graveln bleiben. Und da gibt es eben ganz viele Serien, also nicht nur diese UCI-Serie, das habe ich dann auch erst mitbekommen, nachdem ich so mittendrin gesteckt bin. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr auch die anderen Serien fahren. Also ja, es gibt ganz, ganz viel. Ich habe meinen Rennkalender gemacht, was möglich wäre. Das sind sehr viele, aber es muss natürlich auch in den Alltag passen und ins Berufsleben, ins soziale Leben. Aber es gibt sehr viel Auswahl für mich.
Das klingt auf jeden Fall nach einem vollen Plan. Ja, Sonthofen bin ich letztes Jahr gefahren, da war ich dieses Jahr nicht, das hat dieses Jahr nicht in den Kalender reingepasst. Das ist aber ja auch eine spezielle Challenge, ne? Also nicht nur, dass es ein Teamwettbewerb ist, sondern das sind schon ein paar Höhenmeter da, ne?
Ja, aber irgendwie auch das, also Höhenmeter relativieren sich auch immer irgendwie, finde ich. Also so wie sich Strecken relativieren. Umso mehr man es macht, umso weniger kommt es einem dann auch vor, finde ich.
Merkst du, Philipp, ne? Hier spricht schon die Radsportlerin, ne?
Ja,
Höhenmeter relativieren sich, na
ich
klar.
wollte gerade sagen, ich höre das auf jeden Fall schon raus. Ja, also ich glaube, dass das, was du so geschildert hast, und vor allem mit der, das hat da Dreifach auf jeden Fall vorher einen guten Punkt angesprochen, diese echt sehr besonderen sportlichen Lebensweg, also quasi aus dem Sport, mit dem du groß wirst, da sehe ich mich jetzt so beim Laufen, das war bei mir auch ganz großer, langer Teil meines Lebens und großer Teil meiner Identität natürlich, von mir selber, aber auch von außen an einen herangetragen, sich dann in einen ganz anderen Sport zu verlieben, da ja auch bis auf einer Profi-Ebene sich zu entwickeln, dann aber festzustellen, es ist dir aus verschiedenen Gründen nicht 100% das Richtige, und vor allem auch mit dem Aspekt, dass man Sport mehr genießen möchte, ohne dass man jetzt grundlegend gar keinen Leistungsanspruch mehr an sich hat, sondern man hat einen Leistungsanspruch, aber Spaß soll irgendwo im Vordergrund stehen und dann wiederum eine dritte Sportart oder zumindest ein Teil, ein Fragment vom Triathlon, in dem Fall das Radfahren, für sich so entdeckt, das ist schon ein sehr cooler und besonderer Werdegang. Und also, weil wir vorher darüber auch gesprochen haben, zeugt ja auch davon, dass man offensichtlich einerseits Mut hat, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen, andererseits natürlich auch davon zeugt, dass man irgendwo eine ganz gute Selbstreflexion, glaube ich, hat, was einem gut tut oder was man möchte. Und das ist auf jeden Fall spannend. Insofern, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das bei dir nicht nur nächstes Jahr weitergehen wird, ohne dass das jetzt mit irgendeiner Erwartungshaltung verbunden ist, aber einfach, weil das insgesamt eine sehr
Nee, nee,
spannende.
wir erwarten schon große Dinge von dir. Moment. Nee, nee,
Ich wollte das genau
nee.
nicht sagen, sondern sagen, wenn es so kommen sollte, dass da auch sportliche Erfolge mit einhergehen, ist das nice to have, aber das ist auch nicht grundsätzlich immer das, was, glaube ich, über allem stehen sollte. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ihr solltet das auch verfolgen. Folgt bitte Valeria auf Instagram. Wir werden das auf jeden Fall, dein Insta-Profil hier bei uns in die Shownotes reinschreiben. Wenn ihr irgendwo eine Firma seid, die denkt, ja, wir wollen auf jeden Fall in Radsport und in Valeria oder was auch immer drumherum investieren und ihre zukünftigen Radabenteuer supporten, ja, dann dürft ihr auch gerne euch bei uns melden oder direkt mit Valeria in Kontakt treten, dann würden wir uns auch freuen. Man kommt manchmal sehr schnell zu Rädern, so lief das bei mir am Ende auch. Das Rad, was ich heute holen werde, das ist auch aus diesem Podcast rausgeboren. Also man weiß nie, für was das alles gut ist. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute hier zu sprechen. Vielen Dank, dass du zugesagt hast, obwohl du am Anfang dachtest, Podcast? Was soll ich in einem Podcast erzählen? Ich fand das eine sehr, 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 sehr spannende Stunde, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Ich würde sagen, Ralf, ich übergebe dir sozusagen das letzte Wort und sage nur noch mal vielen Dank, Valeria.
Ja, also ich schließe mich natürlich bei dem Dank logischerweise an. Ich werde weiterhin sehr genau darauf achten, wann du wo an welche Startlinie gehst und wann du wo welchen Sport weglässt und welchen machst, ne, damit wir frühzeitig erkennen, wenn es einen vierten Weg geben sollte. Ja, da bin ich nochmal sehr gespannt. Ne? Aber jetzt mal wünschen wir dir erst super viel Spaß bei allem, was du vorhast und ja, ein cooles Jahresende und super Pläne fürs nächste Jahr. Vielen Dank für die Zeit bei uns.
Ja, vielen Dank euch für die tollen Fragen, für das gute Gespräch. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch wieder sehr viel über mich selber erkannt und gelernt.
Dann nehmt das mit in die nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao.